Bewegt Bild.
Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen zu den Bewegtbild-Banausen. Nein, zu den Bewegtbild-Bastarden heute. Ihr habt uns zwar gerade erst bei den Banausen gehört, und ihr hört uns nächste Woche sogar nochmal, die Quarantänestation der deutschen Podcast-Unterhaltung. Einmal ich, der Dennis, und der Kranke, zweite im Bunde, der Dave. Dave,
genau.
Wie schlecht geht's dir eigentlich heute?
Für dich auch Classic Dave, ja, so steht's auf meinem Perso jetzt seit geraumer Zeit.
Ja, bei mir steht Azubi Dennis.
Achso, ja. Ja, danke der Frage. Wir hatten ja schon geschrieben. Du weißt, dass es mir richtig dreckig geht, dass ich mich mal wieder aufopfere. Nein, ich, alles gut soweit, stimmt überhaupt nicht. Also ich habe erhöhte Temperatur und dachte mir, ey, scheiße, wir müssen das trotzdem über die Bühne bringen. Es wird bestimmt nur noch beschissener, wenn ich mir den Krankheitsverlauf von meiner holden Natalie nochmal reflektierend angucke. Ja, bei dir ging es nämlich auch am Wochenende nochmal richtig heiß her mit Fieber und schweißgebadet aufwachen und viel Schlaf. Und das steht mir, glaube ich, alles noch bevor, wenn es das Gleiche sein sollte, in der gleichen Ausprägung. Aber ansonsten, ja, mich trübt ja, wie heißt denn das? Trübt es ja nicht. Ich freue mich trotzdem, mit dir aufzunehmen. Und ja, meiner Verpflichtung hier nachzukommen. Wie geht's dir denn?
Da wir uns ja vor 4 Tagen noch gegenseitig eingesahnt haben, wie gestern schön gesagt hat, erwartet mich das ja vielleicht auch noch. Bei mir geht's jetzt so langsam los. Vielleicht kann man es an der Stimme schon ein bisschen hören. Es kratzt ein wenig und der Kopf wird etwas dicker, aber da kommen wir jetzt auch durch. Das müssen wir, liefern. Wir haben
also noch siehst du nicht aus wie ein Conehead. Ja.
Das stimmt. Wir haben einen Bildungsauftrag.
Siehst gut aus wie immer.
Ja. Ja, danke. Oder auch nicht. Vielleicht sehe ich immer scheiße aus. Wer weiß das schon? Ich sehe immer krank aus. Irgendwer hat mir das mal gesagt.
Okay.
Ich sehe immer ein bisschen angeschlagen aus.
Du hast eine Partnerin. Zumindest die findet dich gut aussehend.
Das hoffe ich doch. Ich hoffe nicht, dass das Mitleid ist.
Aber apropos krank. Wir haben ja heute wieder mal ein ganz besonderes Thema mitgebracht.
Genau, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir wagen uns heute sehr weit aufs Glatteis, denn wie viele vielleicht wissen, kritische Menschen, die diesem Herrn gegenübertreten, wurden auch schon mal in einen Boxring eingeladen. Da gucken wir mal, ob wir uns anschließen, denn wir gucken uns heute einmal ein paar Werke von Uwe Boll an, dem deutschen Tausendsasser auf dem Regiestuhl. Der Mann, der jeden Kniff kennt, um seine Filmbudgets zusammenzuraffen. Wobei ich da sagen muss, da sind ja viele sehr, sehr kritisch, was das angeht. Aber wenn diese Lücke nun mal da ist, dann nimmst du sie halt. Und die nimmt die nehmen ja auch durchaus andere Herren in Anspruch. Die machen vielleicht nur andere Filme, aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass du diese Steuererleichterung nur benutzen darfst, wenn du gute Filme machst. Und da würde ich bei Til Schweiger zum Beispiel auch vehement widersprechen. Von daher. Gucken wir uns heute mal an, was für Videospielverfilmungen hat denn unser guter Uwe Boll so auf die Gleise gelegt und ist da vielleicht sogar was richtig Gutes dabei, denn eigentlich wird er ja, glaube ich, vielerorts immer nur zerrissen, der gute
Ganz
Mann.
Schön verschmäht, ja. Ich hatte auch nochmal auf seinen Wikipedia-Eintrag einfach raufgeguckt, weil mich so mal interessiert hatte, woher der kommt und so weiter. Man kann ja sogar sagen, förmlich, es ist Dr. Uwe Boll, ja, der hat mich irgendwann mal auch promoviert. Und ey, Alter, ich habe mir aus reinem Interesse und weil ich jetzt dann auch heute kurz die Zeit hatte, die Diskussionsseite auf dem Wikipedia-Eintrag mir angeguckt. Die ist deutlich länger als das, was der eigentliche Wikipedia-Artikel hergibt. Und zwar, ja, kann man da auch schnell erahnen, dass nicht nur die Wikipedia-Community, die Editoren-Community hin und her gerissen ist bei diesem Regisseur oder bei dieser Person, weil, ja, der polarisiert, glaube ich, vor allem mit seinen Filmen.
Ja, hast das du kann denn, man so sagen.
Was hast du denn von ihm vorher mal geguckt, bevor du dich hier auf die Folge vorbereitet hattest?
Also ich kannte Ich weiß, hätte vorher noch Stein und Bein behauptet, ich kannte Gott sei Dank nur Far Cry.
Mhm.
Und den habe ich mal irgendwann als ein Straflos bei uns im Freundeskreis verteilt und musste ihn dann natürlich mitgucken. Ansonsten kannte ich noch nichts, aber ich glaube, dir ging es ein bisschen anders. Du warst da schon ein bisschen vorgebildeter, richtig?
Kann vielleicht sein, dass das dann die paar Jahre Altersunterschied bei uns ausmachen, dass eben mit dem, ja, es war schon noch Videotheken-Hochzeit, als der an den Start gekommen ist. Und hab da in dem Alter eben auch Videospiele gezockt. Und da kam man nicht drum rum, wenn man Videospielverfilmungen sich reinziehen wollte. Und ich weiß noch, 2005, Alone in the Dark, ich meine, es war die zweite Videospielverfilmung von ihm, die war dann halt auch ein bisschen prominenter beworben worden mittels, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der eine Sneak Preview lief, mittels Kinoplakaten. Irgendwie war der prominent, also präsent. Auch die DVD-Auswertung von Concord jemals, die war halt dann auch, ich will jetzt nicht sagen referenzmäßig top, aber wenn man halt 2005, 2006 einen guten Actioner gucken wollte, dann war der schon relativ prominent, ja.
Mhm.
Und so habe ich mir halt nach und nach immer wieder was von ihm reingezogen. Bei fast jedem Mal dann immer mit dem Abschluss, oh Gott, war ja noch beschissener als der letzte Film von ihm, den ich gesehen habe. Aber irgendwie habe ich eine Zeit lang ihm, Uwe Boll, trotzdem immer wieder eine Chance gegeben. Und habe mal durchgezählt. Also ich komme auf an die so ein Dutzend Filme, die ich von ihm gesehen habe.
Wow, okay, ja. Da bist du da ja schon richtig tief im Thema gewesen.
Ja, und da schließe ich dann auch sowas wie den Film Max Schmeling von 2010, wo Henry Maske ja Max Schmeling spielen durfte, auch mit ein. Also auch sowas habe ich zwischendurch mal von ihm geguckt.
Ja, er hat ja auch durchaus, was Biopics angeht oder zumindest Dinge, die auf realen Tatsachen basieren, sich dann noch an zwei ganz heikle Nummern gewagt, wo ja auch Menschen ihn gebeten haben, es zu unterlassen und Petitionen gestartet wurden.
Na, du redest wahrscheinlich von Auschwitz und von Hanau zum Beispiel.
Genau, das waren ja doch sehr kontroverse Projekte. Die habe ich auch beide noch nicht gesehen. Hast du davon irgendwas gesehen?
Nee, ich dachte, ich habe Auschwitz mal geguckt, weil ja allein sowas mich dann doch irgendwie auch interessiert, obwohl es vielleicht wahrscheinlich ein Grottenfilm, also grottenschlechter Film ist, interessiert es mich doch. Aber nee, ich habe ihn nicht gesehen und Hanau auch nicht. Also ich habe nochmal geguckt, ich glaube, der letzte Film, den ich von ihm geguckt habe, der war von 2014, Rampage Capital Punishment, also der zweite Rampage-Teil, gibt ja mittlerweile auch einen dritten, aber den habe ich mir auch dann schon gar nicht mehr angeguckt. Also ja, schon über 10 Jahre her, dass ich den letzten neuen Uwe Boll-Film gesehen habe.
Ja, vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine kontroverse Reality-Folge oder so, wo wir reale Ereignisse kontrovers aufgearbeitet. Mir fiel da noch sehr, es gab doch mal so einen Sharon Tate-Film noch vor ein paar Jahren. Der wurde ja auch so richtig, der war ja mehr so wie so ein Slasher oder ein Horrorfilm aufgezogen, wo sich ja auch echt ganz viele Leute bitter beschwert haben.
Mhm.
Vielleicht finden wir ja irgendwann nochmal einen Anlass, zu diesen Dingen zurückzugehen. Ich habe die auch beide nicht gesehen. Ich hatte von Auschwitz, glaube ich, nur einen Trailer gesehen und habe halt in dem Trailer war, glaube ich, zu sehen, dass die quasi Szenen in einer Gaskammer nachgestellt haben. Und da unter dem Trailer waren schon die Kommentare sehr, sehr, sehr anti.
Ah, das glaube ich, ja.
Ist auch eine schwierige Nummer, aber ich muss es erst sehen. Bevor ich mir ein Urteil erlaube. Mir erspart Böses.
Geht mir auch immer genauso, dass ich mir gerne halt selber ein Urteil bilde. Allerdings muss ich auch dazu sagen, nachdem ich jetzt die meisten Filme, die wir heute bringen, auch nochmal gerewatcht habe, ja, und zwischendurch Filmzitate fallen, wo ich mir denke, Alter, das kannst du heute nicht mehr bringen. Gut, ich nehme eine Postel ganz leicht vielleicht raus, ja.
Ja.
Greif schon mal vor. Aber ich sehe natürlich Uwe Boll auch unter dem Blickwinkel dessen, und er schreibt ja meistens die Drehbücher für seine Filme auch selber, was dazwischendurch verzapft wird. Ja, also ich sag mal so, Minderheiten, auch andere kommen bei seinen Filmen oft nicht gut weg. Und oft ist es eine Persiflage, ja, aber das blickt man auf den ersten Blick nicht immer unbedingt. Und manchmal gibt es halt auch Sprüche, was ich, wird dann der Begriff Schwuchtel in den Mund genommen. Das kannst du heute eigentlich nicht mehr bringen. So nee. Echt. Und deswegen weiß ich nicht, tue ich mich eigentlich, ist es schon irgendwie vorbelastet, ja, auch weitere Filme von ihm zu gucken. Für mich jedenfalls.
Ja, ich war ja da noch relativ unbeschriebenes Blatt, deswegen bin ich da ziemlich. Ja, ich kannte halt nur Far Cry und bei Far Cry kommt ja für mich noch hinzu, dass da Till Schweiger die Hauptrolle spielt. Das macht es ja in meiner Wahrnehmung noch schlimmer. Ich bin da jetzt hier ziemlich locker rangegangen und ich kann schon mal vorweg sagen, ich wurde das ein oder andere Mal doch irgendwie überrascht. Also
ja.
Das könnte auf jeden Fall interessant werden heute.
Ging mir genauso. War ein Film dabei, den ich vorher noch nicht kannte. Vorher.
Achso, okay.
Mit dem steigen wir auch gleich ein. Können ja direkt den Sprung machen.
Dann lass uns mal direkt rein in die Materie. Denn auf den bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Da hatten wir ja schon persönlich vor ein paar Tagen kurz drüber 2, 3 Worte verloren und mussten dann aber auch schon direkt feststellen, nee, lass das mal für den Podcast aufheben.
Ja, das stimmt. Ja, wir bringen hier House of the Dead. Das war Uwe Bolls erste Videospielverfilmung aus dem Jahr 2003. Und ganz interessant finde ich, dass er hatte eine eigene Produktionsfirma. Mittlerweile hat er sein ganzes Schaffenswerk nach Kanada verlagert, wo er auch wohnt in Vancouver. Und Kanada tritt hier halt auch als Produktionsland auf. Ja, also anscheinend hat er da auch schon irgendeine Produktionsfirma am Start gehabt und dreht meistens auch da dann eben die Filme billig und nicht irgendwo anders.
Kanada ist auch schön, kann ich nachvollziehen.
Ja. Absolut. Ja, und den Film kannte ich vorher nicht und war echt gespannt. Und muss dich zuerst fragen, ich habe ja dann erst nach dem Gucken gecheckt, okay, also gut, während des Guckens habe ich auch schon gecheckt, das ist irgendeine andere Fassung, habe aber nach dem Gucken gecheckt, dass es eben verschiedene Schnittfassungen gibt, unter anderem, und die Fassung habe ich gesehen, die Director's Cut, der sich auch Funny Version nennt, weil der so erstmalig dann auf DVD rausgekommen ist damals. Welche Fassung hast du denn gesehen?
Ich habe die, ich hätte fast gesagt Kinofassung gesehen. Mhm. Ich habe das bei Tubi TV geguckt und habe nicht die Funny Version gesehen.
Ah ja, lustig, ey. Weil ich glaube, dann unterscheidet sich der Film doch eklatant.
Also ich habe bei Schnittfassung ich wusste bis jetzt gerade gar nicht, dass es da noch eine zweite gibt, an die man rankommt. Mhm. Ich bin da einfach mal so drauf gegangen und habe gedacht, naja, das wird schon stimmen.
Ja, aber dann lass uns da vielleicht gleich zu quatschen, wo sich das unterscheidet, weil ich habe es ja für mich dann rausgefunden.
Das ist gut. Den habe ich auch noch sehr präsent, den habe ich als letztes geschaut. Mhm. Und auch in der besten Verfassung.
Oh ja, sehr gut. Ja, magst du, wir können es ja ergänzen. Magst du kurz erzählen, worum es geht?
Wenn ich das noch zusammenkriege, das ist ja so wild. Wobei, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Lass mal überlegen.
Ja, also letztendlich wird der Film, oder in der Schnittfassung, die ich halt gesehen habe, wird der Film erstmal als Rückblick erzählt. Ja, man sieht hier Rudy, der gespielt wird von Jonathan Cherry, den man aus vielleicht Final Destination 2 kennt. Im Weiteren auch andere Schauspieler, fand ich ganz lustig, die haben ja dann immer so eine ähnliche Filmografie. Ja, die sind sich irgendwie genretreu geblieben, habe ich immer das Gefühl. Der erzählt so ein bisschen rückblickend die Geschichte und seiner nämlich zuvor getöteten Freunde. Und es ist nämlich so, dass er zusammen mit anderen Studenten einfach ein geiles Wochenende, die nennen es auch Rave, besuchen möchte. An der Küste Kanadas gibt's so das San Juan Archipel und da eine eigentlich unbewohnte Insel des Todes und dort findet angeblich ein Rave statt. Ja. Und weil sie aber irgendwie die letzte Fähre verpassen, treffen sie da auf einen Kapitän oder einen Skipper und dessen Handlanger. Ja. Der Kapitän wird gespielt von Jürgen Prochnow, ja, auch kein Unbekannter.
Ja, und sein Handlanger auch nicht.
Der Hiwi, gespielt von Clint Howard, den kennt man den hat man schon so oft gesehen. Ja, die Hackfresse hat man schon so oft gesehen in Filmen wie Austin Powers oder Apollo 13. Der Grinch, ja, da hatte ich ihn zuletzt mal gesehen in der Weihnachtszeit. Ja.
Und er ist natürlich der Ice Cream Man. Geilster Horrorfilm überhaupt.
Stimmt. Ja, und die wollen zuerst nicht, weil die halt wissen, auf der Insel geht irgendwie Komisches vor, da spukt es. Und erst als sie eine Menge Geld angeboten bekommen, setzen sie dann über. Und ja, da trennt sich das so ein bisschen von der Truppe. Und anstatt, dass die eben einen Rave verfunden, ist eben, ja, ein verlassenes Camp am Start. Und beschließen dann eben ihre eigene kleine Feier zu feiern, während halt ein paar aus der Truppe dann doch lieber die Gegend erkunden wollen und da so ein verlassenes, vermeintlich verlassenes Haus an einem Waldrand, also richtig klassisch, entdecken. Mit vorgelagertem Friedhof. Das Haus sieht auch alles andere als einladend aus. Also wenn ich so ein Haus von außen sehen würde, würde ich niemals auf die Idee kommen, da auch nur einen Schritt rein zu tun, so wie es die Protagonisten hier tun. Und da geht's dann ab.
Ich habe mir das Haus irgendwie viel größer vorgestellt.
Wahrscheinlich ist es im Videospiel auch.
Ich glaube, das ist aber auch eine Budgetfrage gewesen vielleicht. Aber ich habe das Haus gesehen und habe gedacht, okay, das ist es? Na gut.
Für mich wirkte das Haus ja voll CGI-mäßig.
Ja, auch das so ein bisschen. Aber hier kam echt eine Menge spannender Sachen irgendwie zusammen. Ich habe zwischendurch, also es schwankte bei mir immer so hin und her zwischen, was gucke ich hier eigentlich gerade? Gucke ich einen Teenie-Camp-Slasher oder gucke ich einen richtig geilen Actioner? Also das war so ein bisschen, ich weiß noch, was du letzten Sommer getan hast.
Ja.
Aber dann auch ein bisschen Resident Evil von Paul W.S. Anderson mit drin. Ja. Also das ist eine ganz wilde Kombination. Hier und da mal noch, der Rave war natürlich echt ein Knaller. Da gibt's dann noch ein paar nackte Tatsachen.
Oh ja, stimmt. Aber Anfang auf dem Festland gibt's halt noch den Rave, ja, bevor die übersetzen. Ja. Ja, das ist auch echt auch lustig, ey.
Ja, und der Anfang, deswegen, also als ab dem Fährmann hätte ich die Handlung zusammengekriegt, als sie beim Boot sind. Also davor hätte ich gar nicht mehr gewusst, wie sind die da überhaupt nochmal hingekommen?
Ja. Das weiß man bei dem Film ja auch immer nicht ganz. Das ist mir so lustig. Vielleicht greife ich jetzt einfach schon vor, weil diese Funny Version, der sogenannte Director's Cut, der unterscheidet sich halt insofern eklatant, als dass es gleich von Anfang an immer wieder irgendwelche so Textsymbole aufplöppen oder Gedankensymbole, weißt du, mit so einer Sprechblase. Und oder auch eine Stimme aus dem Off, also Uwe Boll selber auch, ich weiß gar nicht, die Fassung, die ich halt gesehen habe, der steigt eben ein mit Uwe Boll als Geisel.
Nee.
Und okay, also, weil also da bin ich mir auch sicher, dass die das erst hinzugefügt haben, weil der nämlich gesagt, als Geisel, ich glaube, ihm wird irgendwie, werden zwei Maschinengewehre so an den Kopf gehalten. Und er sagt halt, er weiß, dass er so einen Scheiß abgeliefert hat und regt sich halt dann im Off, als der Film losgeht mit dem Vorspann, die ganze Zeit über seine Crew halt auf, dass er ja gar nichts dafür konnte, dass der Film so scheiße geworden ist, weil ja niemand hat seine Arbeit richtig gemacht. Und so steigt der Film halt ein und dann geht's halt mit dem eigentlichen Cut los und du hast halt ständig diese Einblendungen und Pfurzgeräusche. Oder ich habe mir dann auch die Synchro angehört, ja. Alter, die ist schon ziemlich lustig, weil eine der Hauptcharaktere hat dann so einen holländischen Dialekt, eine von den vom Polizeiboot, Polizistin, die hat so einen bayerischen Dialekt. Und das ist halt so persifliert worden dadurch. Und in diesen Textblasen kommen halt ständig auch Kommentare von Uwe Boll, was da falsch gemacht wurde. Und jetzt endlich mal der Brückenschlag, halt auch immer wieder diese Continuity-Fehler, die hat er halt aufgegriffen, weil ja am Anfang macht's halt auch einfach wenig Sinn so wie, und zwischendurch auch. Der Film ist halt, ja, ist schon geht in die Richtung Trash und diese Funny Version lockert das Ganze halt so auf und bringt halt für mich eine ganz passende Comedy-Ebene über diesen Film. Ja, ich habe ihn eben leider nicht in der ursprünglichen Fassung gesehen, wo er wahrscheinlich deutlich ernster wirken soll und wahrscheinlich halt eben so der klassische, also dieser Mischmasch ist aus diesen Filmen, die du genannt hattest, ja, und eben vielleicht nicht ganz genau weiß, wohin will. Aber die Funny Version, die, bei der musste ich echt lachen. Das war auch der Grund, warum ich meinte, so ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der House of the Dead lustig fand. Aber es liegt eben daran, dass ich diese Funny Version gesehen habe.
Ja, wahrscheinlich, weil also ich fand Dinge, die nicht lustig sein sollten, lustig irgendwie. Ja, also da waren schon ein paar, wahrscheinlich nicht lustig sein sollten, also da waren schon ein paar ganz witzige Sachen drin. Und ich fand auch ein paar Sachen echt cool, die er da gemacht hat. Gerade so, dass zwischendurch immer mal die Szene, die man gerade als Live-Action sieht, dann nochmal in der Spielgrafik da reingebastelt wurde.
Das war cool. Ja.
Das fand ich echt ganz geil. Da kann man auch nochmal sehen, was für eine wundervolle Grafik damals das Spiel hatte.
Oh ja.
Und irgendwie war das ganz cool gemacht. Und dann hat er zwischendurch auch ab und zu in den Action-Szenen so ein absolutes Schnittgewitter da drin. Das war dann teilweise schon anstrengend und na gut, die Figuren sind natürlich, also platter kannst du eine Teenie-Gruppe kaum schreiben. Ich fand den aber nichtsdestotrotz irgendwie ganz kurzweilig. Und ich habe ja auch so ein bisschen eine Schwäche für sowas. Deswegen hat der mich eher positiv überrascht.
Ja, der geht ja auch nur 90 Minuten. Ging mir auch dann genauso, aber ich fand ihn halt wirklich sehr lustig dadurch, durch diese bescheuerten Texte. Und ich meine, es ist halt so der Humor, der mich dann auch mal ansprechen kann, ja. Pipi, Pfurz und Kaka und so weiter. Das kommt da halt echt viel vor. Eigentlich schon inflationär, aber irgendwie, weiß nicht, hat das mich durchgetragen. Wenn dann halt zwischendurch, und die sind ja in dem Haus und jeder, der das Videospiel kennt, weiß natürlich, hier geht's um Zombies. Ja, da wird natürlich wild rumgeballert. Das hat das schon sehr unterhaltsam gemacht.
Ja, also der Bodycount ist ziemlich hoch. Da geht schon gut was zur Sache und der ist auch hier und da echt explizit. Also da sind ein paar ganz geile Szenen dabei.
Ja.
Also da, auch da würde ich sagen, der kriegt ein bisschen zu viel Hate ab.
Ja, das stimmt. Also die Bewertungen werden eben auf jeden Fall nicht gerecht.
Nee, fand ich auch nicht. Also das war jetzt wieder so ein Ding, wo ich eher positiv überrascht war. Das ist schon, den kann man sich wohl mal angucken, wenn man nicht viel erwartet und irgendwie was Launiges wird. Den würde ich sogar sagen, den kannst du dir mit ein paar Bier angucken, mit ein paar Leuten. Da kann der schon ganz gut funktionieren.
Ja, und auch gerne die Funny Version.
Ja, die muss ich ja fast dann auch nochmal gucken. Mist.
Ja. Hast du mal eins von den House of the Dead Videospielen gezockt?
Nee, das war ja ein System, was bei uns nicht vorkam.
Ja, also genau, Sega, es ist ja ein Titel von Sega und das erste Videospiel von 96 war halt noch ein Arcade-Titel, ja, wahrscheinlich auch da schon mit Lightguns, um am Arcade-Automaten rumzuballern.
Ja.
Für den Saturn kam dann auf jeden Fall ein Spiel raus und für die Dreamcast, das war dann auch ein bisschen prominenter, auch extra mit Lightgun zusammen als Package. Ja, hab's aber auch nie gespielt.
Am Anfang auf dem Rave haben sie das Sega ja auch ganz dezent eingebaut. Naja, also Sega hatte, ich kannte keinen, der einen hatte, deshalb sind solche Sachen, auch Sonic und so, habe ich mal irgendwo im Supermarkt gezockt, aber es ist komplett an mir vorbeigerauscht. Leider. Ein paar ganz coole Sachen gab's da ja doch schon.
Ja.
Das hier hätte ich wahrscheinlich auch ganz gerne gezockt. Das hätte mir sicherlich Spaß bereitet damals. Es sah zumindest ziemlich unterhaltsam aus, was man da in den Schnittsequenzen gesehen hat.
Finde ich auch.
Ja, erfolgreich war es ja dann leider nicht. Kann man so sagen, aber teurer, als ich erwartet hätte. Es gibt zwar kein so richtiges Budget, aber von das Geschätzte von 12 Millionen hat schon gut was zusammengesammelt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie man das immer so sagen kann, ja, mit, also an der Kinokasse war er ja nicht besonders erfolgreich, ja. Also die 12 Millionen Dollar geschätztes Budget, da hat er gerade mal 13,8 eingespielt. Bei den anderen Filmen, die wir heute auch bringen, war es auch so ähnlich, der hat ja dann teilweise kaum Einspiel gehabt an den Krankenkassen. Also bei einem sage ich ja auch mal explizit was dazu. Ich vermute, dass der, dadurch, dass er seine eigene Produktions- oder Firmen hat, der wird dann halt einfach ja viel über den DVD und dann später Blu-ray-Markt und dann eben später Streaming-Markt eingefahren haben direkt. Weil der muss ja irgendwie über die Jahre hinweg immer wieder seine Filme finanzieren. Gut, bei Max Schmeling habe ich gelesen, da gab es wohl zwei Hamburger Millionäre, denen es ein Anliegen war, ja, dass ein Film dann auch so realisiert wird. Da hat es wahrscheinlich auch direktes Geld von irgendjemandem gegeben, aber irgendwie muss der ja an Kohle kommen. Also ich vermute, da fließt dann eine Menge für ihn oder floss über DVD-Verkäufe etc.
Ich weiß nicht, was da noch so an staatlichen Subventionen dazu ging immer, aber ich glaube bei House of the Dead noch nichts. Ich meine, das kam erst später.
Mit den Filmfonds meinst du?
Dass da Fonds und Fördermittel und Abschreibungen und was nicht alles dazu kam. Ich wollte auch eigentlich noch, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, der war ja mal zu Gast bei Kino Plus. Mhm. Das wollte ich mir eigentlich nochmal anschauen. Ich habe mir das irgendwann früher schon mal angeguckt, habe es aber jetzt vorab nicht mehr hinbekommen. Das hätte ich gerne nochmal gesehen, aber der geht da ja auch ziemlich offen mit um. Also ja. Von daher kann man das scheiße finden, aber er verheimlicht es ja wenigstens nicht.
Ja, das stimmt. Schon ein ehrlicher Typ.
Ja, und wenn, und ansonsten haut er dir halt mit einem Boxhandschuh ins Gesicht. Das ist dann, passiert dann auch nochmal. Ja, hast du noch was?
Nö, ganz interessant fand ich, dass die US-Version eine andere Ratio hatte als die anderen Veröffentlichungen. Ja, also die hatte ein Bildverhältnis von 1,85:1, während die anderen halt noch breiter waren mit 2,35:1. Ja, 5 Jahre später kam das mit dieser Funny Version raus. Okay. Ja. Und da hatte er schon ein paar Filme gedreht. Da hatte er dann auch ein paar andere, die wir auch bringen, schon gedreht, weswegen er über bestimmte Personen auch herzieht, die hier gar nicht an dem Film mit beteiligt waren, aber mit denen halt ein paar Sachen zusammen gemacht hatte. Stichwort Tara Reid zum Beispiel.
Ja, gut, da hatte er natürlich, da kommen wir ja gleich zu, das ist ja fast eine geniale Überleitung, da gab es ja ein paar Probleme. Mhm. Um das mal freundlich auszudrücken.
Ja, komm, dann machen wir Punkte.
Jo. IMDb hat eine gloriose 2,1 von 10. Ein Metascore 15, also tiefrot. Es sind sogar die Kritiker noch ein bisschen besser fast unterwegs. Das ist, nähert sich an. Und Letterboxd bei einer 1,4. Und das ist wirklich krass, weil bei Letterboxd unter 2 zu rutschen, muss man ja eine Menge machen. Und ich glaube, selbst Daniel der Zauberer hat eine höhere Bewertung.
Alter, das ist krass. Ja.
Ich glaube, der hat 1,6 oder 1,7, habe ich mit Lee irgendwie neu, hatte ich es noch die Tage von. Wo bist du gelandet?
Ich gebe der Funny Version glatte 5 Punkte.
Das stark.
Wirkt komisch, weil ich glaube, bei Uwe Boll, gerade bei dem oder dessen Filme, spalten sich ja die Meinung und es kann eigentlich nur richtig scheiße oder geil geben. Ich weiß nicht, bin irgendwie bei einer glatten 5.
Ja, ich bin bei 4,5. Ich hatte irgendwie ganz merkwürdigen Spaß bei diesem Film.
Ey, Dennis, dann lass mal zusammen die Funny Version gucken. Da bin ich mal gespannt, ob die Fassung, die auch nochmal einen halben Punkt auftrieb,
geben würde. Wahrscheinlich bei 8 am Ende.
Ja, genau. Ja, eher nach den 5 Bieren wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, apropos Tara Reid, wir hatten sie ja gerade schon. Mhm. 2005 kam dann auch der eben schon erwähnte Alone in the Dark raus. Auch natürlich, wie alles, eine Videospielverfilmung. Auch hier Deutschland, Kanada, USA als Produktionsländer. Also alles wie gehabt. Und natürlich auch hier mit seiner Boll Kinobeteiligungsgesellschaft als Produktion. Und Brightlight, die haben ja auch dann noch ein paar andere Sachen mit ihm zusammen gemacht. Unter anderem dann auch noch Far Cry. Also läuft. Jo. Den hat er, hier hat er sich natürlich auf zwei absolute Drehbuchasse verlassen. Mit Peter Scherer und Michael Rösch, die haben auch Far Cry und House of the Dead 2 geschrieben. Ich bin gespannt, ob mir House of the Dead 2 auch nochmal blüht. Aber ich kann es mir fast vorstellen, damit der erste halbwegs gut gefallen hat. Weiß man nicht. Aber hier hat er auf jeden Fall, was man diesem Film schon mal zugute halten muss, der Cast ist schon nicht schlecht. Das ist zwar bei Schwerter des Königs und so auch nicht, aber hier hat er für die, ich sag mal, für 2005, da hat er sich so die sinkenden Sterne vom Himmel geholt. Mit Christian Slater in der Hauptrolle, Tara Reid in der Nebenrolle und Stephen Dorff in der zweiten Nebenrolle. Da hast du ja hier die ganze Prominenz, True Romance, American Pie und Blade lassen grüßen. Stephen Dorff hat dann noch mit Samuel irgendwann nochmal die Kohlen wieder aus dem Feuer geholt.
Ja, und ich glaube, oh, ja.
Slater ist ja letztes Jahr bei Blink Twice dabei gewesen. Vielleicht kriegt der nochmal eine kleine Renaissance, der Mann. Ich mochte den ja eigentlich immer ziemlich gerne.
Ja, ich auch. Der ging dann ganz schön unter. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Wie heißt der? Blink Twice?
Nee. Blink Twice, ja. Das ist das Regiedebüt von der Tier Zoe Kravitz.
Ah, okay.
Da spielt er eine Nebenrolle. Hauptrolle ist ja Channing All Over Your Tatum. Oder Hauptrolle. Ja, egal. Anderer Film. Und hier spielt noch Frank C. Turner mit. Und den verwechsel ich jedes Mal mit einem anderen Herrn. Bekomme ich gerade nicht auf den Namen. Hier der von Schweinchen namens Babe.
Oh Gott.
Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Wahrscheinlich fällt es mir gleich wie Schuppen von den Augen. Ich komme aber nicht drauf. Aber irgendwie verwechsel ich die jedes Mal. Deswegen war das auch hier wieder der Fall, als ich das erste Mal gesehen habe. Habe ich gedacht, ach krass, den haben sie auch noch rangeholt. Wie kommt das denn? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ne, ist er doch nicht. Naja, aber kommen wir erstmal zu der Handlung. Und danach können wir mal kurz quatschen, was wir da für einen Background zu haben. Also, Christian Slater spielt hier Edward Carnby. Und das ist auch unsere Hauptrolle. Der war früher mal bei seiner Spezialtruppe. Ne, wobei, fangen wir anders an. Erstmal steigt der Film mit 400 Wörtern Text ein. Und da kommst du, glaube ich, gar nicht mit hin. Also es kommen erstmal 5 oder 6 Texttafeln, bis du da überhaupt in den Film reinfindest. Und dann begleiten wir halt den Kollegen Edward Carnby. Der steigt in ein Taxi ein und man erfährt dann im Laufe des Films, dass er halt früher mal bei so einer Einheit war, die sich so auf übernatürliche Phänomene und irgendwelche Artefakte auf der Welt spezialisiert haben und die entweder jagen oder sichern. Und er ist aber da raus und ist jetzt quasi privat umgestiegen und kümmert sich aber immer noch um dieselbe Materie und ist auf der Suche nach einem Artefakt, was, da hat er auch schon einen Teil von, was auf eine verschollene Zivilisation hindeutet. Und steigt dann in dieses Taxi ein. Also die Zivilisation sind die Abkani, wer kennt sie nicht. Steigt halt in dieses Taxi ein und bemerkt dann nach kurzer Zeit, dass er verfolgt wird. Und dann kommen wir auch schon so in die erste Actionsequenz, wo dann ein vermeintlich unverwundbarer Verfolger oder zumindest mindestens mal übermächtig, aber das, was der alles einsteckt, da könnte man auch schon fast von unverwundbar sprechen, der ihm dann halt das abjagen will. Und er möchte das aber seiner Ex-Freundin bringen. Die ist nämlich gerade mit einer Ausstellung über die Abkani in der Stadt. Und das ist halt dann die Rolle von Tara Reid. Die ist quasi die Katalogistin für den Professor, das Professor Hudgens. Der ist aber gerade woanders, weil er noch ein anderes Artefakt zu dieser Kultur jagt. Also es steigt schon wirklich wild ein. Naja, aber er kriegt es halt gebacken, das da vorbeizubringen. Und als sie dann versuchen, das zu analysieren, taucht ein sehr schlecht gelauntes Monster auf. Oder ist es eins oder sind es mehrere? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, es sind mehrere.
Es sind mehrere, die da aufkreuzen.
Ja, ich meine auch, dass es mehrere sind. Und da hat mich der Film schon komplett an hier Relict erinnert, weil es auch Museum, komische Monster gehen um. Und da war es, glaube ich, nur eins. Deswegen, hier sind es dann mehrere. Und da werden diverse Mitarbeiter getötet, bis dann halt seine alte Spezialeinheit, die Einheit 713, das fand ich übrigens bei den Texttafeln total merkwürdig, weil ich habe den auf Deutsch geguckt. Aber das wurde nicht übersetzt. Das heißt dann irgendwie Bureau 713 oder so, auch oft in der deutschen Version. Fand ich ganz komisch. Naja, und der Chef von dieser Einheit ist jetzt halt Stephen Dorff. Und dann hast du natürlich diese ganzen Streitigkeiten, wer ist jetzt für was zuständig und der Private soll sich bitte raushalten und was Tara Reeds Figur denn dazu mit zu tun hat, er möchte alles an sich reißen. Naja, und es tauchen aber immer mehr Viecher auf und irgendwann können sie halt nicht anders, als sich miteinander zu verbünden und dagegen zu arbeiten, denn sie möchten nicht, dass ein Portal zu der Welt der Horrorgeschöpfe geöffnet wird. Womit ihr Professor, der auf der Jagd nach einem anderen Artefakt war, auch ein bisschen was zu tun hat. Ja, und so bewegen wir uns dann hier durch das Museum und diverse Dialoge, die verwirrender nicht sein könnten. Und auch unnötiger nicht sein könnten, denn der ist mit seinen 98 Minuten mal gar nicht so kurz.
Oh ja, ich bin zweimal eingepennt.
Ja, ich habe zweimal zurückgespult, weil ich nicht mehr kapiert habe, was es sollte. Und den habe ich auch, ich habe den zwischendurch einmal pausiert, mir was zu essen gemacht und mich dann wieder hingesetzt. Ich dachte so, ich brauche mal kurz einen Moment eine Pause, weil es... Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat er eine schwierige Art, seinen Fokus zu halten. Das klappt nämlich nicht so ganz. Das verirrt sich dann in so unnötige Dialoge, dass zwischendurch, dass man denkt, Alter, was geht denn hier? Ich fand, fing ja gar nicht mal so beschissen an. Die Szene auf dem Schiff und so ist ja alles irgendwie nachvollziehbar. Er hat irgendwie so einen leichten Uncharted Tomb Raider Vibe irgendwie. Und dann in dem Museum, wie gesagt, so Relic irgendwie.
Ja, Relic und das mit Artefakten und auch mit den Monstern. Mich hat das ja dann auch ein bisschen an Doom erinnert, an den Film. Der kam ja erst nur 2 Jahre vorher raus und, nee, im selben Jahr sogar. Ich dachte, Alone in the Dark war 2007. Also wahrscheinlich hat er sich auch daran irgendwie noch orientiert, ja. Obwohl der auch nicht so erfolgreich war, aber vielleicht da so ein bisschen.
Mal so gut.
Genau. Ja, irgendwie war das halt so, ne, Mitte der 2000er anscheinend eine Ära für diese Art von Film. Ja. Ich meine, heute, du siehst ja sofort die CGI, Alter, die ist ja auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die damals aussah. Ich glaube, ich habe den auch relativ zeitnah nach Release geguckt, nicht im Kino, aber dann halt auf DVD damals. Und ich glaube, auch damals sah das jetzt schon geil aus, aber es war halt irgendwie, ja, war trotzdem ganz nett, ganz cool. Aber heute kannst du das eigentlich gar nicht mehr richtig gucken, finde ich.
Nee, das sieht schon ziemlich schwierig aus. Ich habe ja vor kurzem wegen der Wir quatschen über Filme-Folge auch Relic gesehen. Und auch das sieht, also der hat wenigstens noch die Entschuldigung, dass er, glaube ich, 7 Jahre älter ist oder so. Ich glaube, das von 97 oder 98. Das sah auch schon nicht mehr dolle aus und das hier sieht echt nicht gut aus. Und eigentlich macht der Film bei mir eine ganze Menge Schalter, die für mich funktionieren. Also Horror im Museum mit irgendwelchen Kreaturen aus einer anderen Welt wie oder alten Monstern wie Lovecraft-mäßig, Artefakte, funktioniert bei mir meistens immer. Aber also ich weiß nicht, weil also irgendwie, ich habe auch schon alles vergessen, was die da so gemacht und geredet haben. Also ich könnte dir nicht sagen, was da 100 Minuten passiert. Ich kann mich an so 5, 6 Szenen erinnern, aber ich könnte dir nicht mal mehr beschreiben, wie der Film ausgeht. Ja. Und das ist nicht gut.
Ja.
Das ist 2 Wochen her oder so. Also entweder ist mein Gehirn völlig matsch oder das funktioniert einfach so nicht. Und ich glaube, dass das ist so. Ja, was ich hier echt witzig fand, wen er eigentlich als die Hauptrollen haben wollte, nämlich Christian Bale und Jessica Alba. Die haben dann dankend abgelehnt. Das wäre natürlich eine ziemlich andere Kombination geworden, wobei ich glaube, dass die beiden auch überhaupt nicht kompatibel wären. Christian Bale als krasser Charakterdarsteller und dann, gut, der hat auch Batman gespielt, vielleicht kriegt er dann, er kriegt das hier auf jeden Fall hin, aber Jessica Alba und er sehen irgendwie für mich nicht nach einem Onscreen-Paar aus. Also wie hätte ich da jemand anderen
Weil mal richtig hochgestapelt. Ja, die kriege ich.
Nehmen wir die ganz oben gleich. Ja. Das ist schon echt hart. Naja, aber du hast ja gerade schon kurz erwähnt, mit Tara Reid hatte er dann ja hier so seine Problemchen, weil die gute Frau sich einfach nicht ausziehen wollte. Also sie wollte einfach keine Sexszene drehen. Naja, da haben sie sich ein bisschen in die Haare drüber gekriegt. Sie hatte das wohl vertraglich festgelegt, dass sie keine Nacktszenen dreht. so generell nicht, egal bei welchem Film. Und ja, er hat es dann wohl ein paar Mal versucht, dass das irgendwie...
Die wurde ja gedreht, das ist ja das Krasse. Es gibt ja die Kinofassung und die enthält noch diese Szene. Und ich habe damals auch die Kinofassung gesehen, die so auf DVD zuerst erschienen ist.
Okay.
Und danach kam der Director's Cut und der hat insgesamt, geht der 90 Sekunden, also anderthalb Minuten länger. Mhm. Ja, aber hat eben nicht mehr diese Sexszene mit Tara Reid und Christian Slater. Die haben sie dann rausgenommen. Es musste wahrscheinlich Uwe Boll den Druck weichen.
Okay.
Weil das aber fand also ich auch absurd. Das fand ich absurd. Er hat sie ja unter Druck gesetzt, ja, dass er das unbedingt haben will. Und ich fand es auch komisch, dass sie sich dann halt nicht vertraglich durchgesetzt hat anscheinend. Aber da sieht man halt, was für ein Druck er am Set ausüben kann. Ja, dass dann Schauspielerinnen, Schauspieler dann doch irgendwie was machen, damit sie nicht vollkommen rausgeschnitten werden.
Als sie gedreht wurde, wusste ich gar nicht. Ich hatte nur gelesen, dass er das wollte, aber sie sich geweigert hat. Aber na, das hat auch noch geklappt.
Genau.
Da muss ich ja doch nochmal googeln.
Bei Schnittberichte gibt's da natürlich auch einen Vergleich zwischen Kinofassung und dem Director's Cut. Ja.
Ah, da muss ich
70,
da ja
69 Sekunden Sexszene haben sie rausgeschnitten. Mhm.
Stark. Ja, gut, die hätte den Film aber wahrscheinlich auch nicht mehr gerettet.
Nee.
Das,
wahrscheinlich nicht.
Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Das täuscht nicht über den Rest leider hinweg, der da eher schwacherer Natur
geht mir auch ist. So. Irgendwie hatte ich den, ich habe zwar dann meine alte Bewertung gesehen und die war schon nicht dolle, aber irgendwie hatte ich den noch ein bisschen ja stimmiger in Erinnerung und hatte irgendwie gehofft, ein gewisser Nostalgiefaktor kann ich dann breit machen, aber der kam nie wirklich zustande. Und wenn ansatzweise, wurde es halt mal schnell gekillt, weil es dann auch so generisch wieder war. Und ja, weiß nicht. Christian Slater hier für mich ein bisschen verbrannt wurde. Ich mochte ja die Optik in seiner Lederjacke an sich. Ja, wirkte so wie ein moderner Indiana Jones auf keine Ahnung, Monsterjagd. Ja, gepaart mit den Aspekten, die du auch schon genannt hattest, mit Artefakten und so weiter. Aber die Story ist halt so billow. Und ist halt wirklich langatmig, also hatte keinen Spaß bei dem Film.
Nee, ich leider auch nicht. Das hat nicht ganz so gut funktioniert für mich. Obwohl, wie gesagt, hier ist eigentlich eine ganze Menge drin, die funktionieren sollte. Würde ich sogar explizit nochmal die Musik erwähnen, auch wenn die einem dem Film extrem albern vorkommt. Aber wenn man jetzt hört, was für Bands da am Start sind, weil Nuclear Blast, das Label, hat da hier noch ein bisschen Geld reingepumpt, um ein paar Bands zu promoten. Und du hast dann da halt Nightwish, Dimmu Borgir, In Flames, Laguna Coil, Cradle of Filth, Apocalyptica, Napalm Death, also das sind ja alles Monster-Bands. Ob man die jetzt mag oder nicht, aber das sind ja fette Namen. Nur
die kenne ja ich sogar alle als eher Rap-Typ.
Ja. Und das ist schon krass.
Ja, Mann.
Guck mal, 20 Millionen war das Ding auch echt nicht billig. Ich weiß nicht, was die so für Schecks gekriegt haben, die Darsteller. Ganz so wenig wird es nicht gewesen sein. Sonst hätten die hier wahrscheinlich nicht mitgemacht. Aber das war dann ja schon der erste, der Verlust eingefahren hat an den Kassen mit 12,7 Millionen. Der muss auf Heimkino noch gezündet haben.
Ja,
und das kann ich mir auch vorstellen, weil das wäre auch einer gewesen, den hätte ich mir wahrscheinlich auch besorgt, wenn ich zu der Zeit noch großartig Filme mir ins Regal gestellt hätte.
Oh ja. Ja, da kam so eine schöne Limited Edition von Concord raus mit so einem glänzenden Pappschuber. War schon ziemlich cool.
Ja, also wie gesagt, ich hätte Bock gehabt, aber zu der Zeit habe ich mir lieber Bier reingestellt als DVDs ins Regal. Da hält das in der Kamera großartig.
Ja, das war die Blu-ray. DVD müsst ihr noch schnell holen. Ja, das ist der einzige Uwe Boll-Film, den ich in der Sammlung habe. Und ich dachte ach komm, obwohl ich ihn scheiße fand, behältst einfach. Aber ich bin ja so ein Freak. Ich brauche ja dann auch irgendwie verschiedene Schnittfassungen. Also nicht nur reduzierte. Aber als ich jetzt das gesehen hatte bei Schnittberichte, in der Kinofassung gibt es eben diese besagte Szene. Und es gibt die Kinofassung auch auf DVD zu kaufen. Gut, die kriegst du bei eBay hinterhergeschmissen für ein Apple und ein Ei. Aber ich habe mir gesagt, nee, komm, ich werde den Film nie wieder gucken. Das ist der erste und einzige Uwe Boll-Film in der Sammlung, den ich dann jetzt auch nicht nur habe, sondern verkaufen werde.
Okay. Ja, ich kann es nach der Sichtung leider nachvollziehen. Hatte ich auch auf mehr gehofft. Dann komme ich mal zu den Punkten. IMDb besser als House of the Dead mit einer 2,4. Aber der Metascore, der ist schwächer mit einer starken 9. Da fand ich es aber auch witzig, dass der da mal bei Rotten Tomatoes 1% hat. Das ist natürlich richtig stark. Und auch einer von zwei Filmen ist, die im CinemaScore eine F bekommen haben. Das hat nur noch Wolf Creek geschafft, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Der Film ist echt gut. Naja. Letterboxd bei einer 1,4. Das zieht sich also schon mal von House of the Dead durch. Ja, wo bist du gelandet?
Ich bin bei 2,5 Punkten gelandet.
Oh, da komme ich sogar noch mit 2 Punkten drunter. Also es zieht sich mit einem halben Punkt Differenz hier bei uns beiden durch.
Ja, passt doch. Aber ähnliche Region ist doch.
Ja, du bist der Good Cop.
Haben wir die Filme nicht ganz so mit unterschiedlichen Brillen gesehen. Ja, bei House of the Dead habe ich sie vor allem, bin ich nicht nur der Good Cop, sondern der Funny Cop.
Ja. Ja, das stimmt. Mir ist jetzt auch übrigens aufgefallen, wo ich was anderes gelesen habe. Also es gab die Sexszene, aber die Nacktheit, die hat sie verweigert.
Ja, richtig, genau. Ja,
die gibt es aber in einem anderen Film. Wer da mal recherchiert, kann uns gerne mitnehmen.
Da, wo der Vertrag stimmig war.
Man sieht sie in einem schicken schwarzen BH. Ich fand die auch damals bei, viele fanden die ja richtig heiß bei American Pie. Ich war immer eher bei der, die aus dem Chor ist, die mit Oststriker dann loszieht. Heather hieß sie, glaube ich.
Okay.
Die rothaarige, die fand ich immer toll.
Ja, okay.
Die war putzig.
Ja, ich war der Nadja-Fan.
Oh. Na gut. Er hat auch Argumente. So, wollen wir mal richtig over the top gehen jetzt?
Absolut, ja. Wir haben uns Postal angeguckt. Und Postal war ein Spiel, das habe ich dann tatsächlich sogar mal gespielt. Ja, Alone in the Dark vielleicht noch ganz kurz. Doch nochmal Sprung zurück. Klar, Videospielverfilmung ist logisch. Ich habe ja damals den allerersten Teil geguckt. Das war ja so der Begründer dieser Survival-Horror-Genres. So. Da war ich eigentlich noch viel zu jung. Also ich habe das Spiel, glaube ich, mit 12, 13 auf dem PC gespielt. Mit dieser Polygon-Grafik und so weiter, ja, aber es hat mich so ultra krass geflasht, kam nie besonders weit, weil ich immer viel zu schnell gestorben bin, aber das hat mich beeindruckt. Die Teile danach habe ich tatsächlich nie gespielt. Was ich gelesen habe, ist, dass der wohl am ehesten auf The New Nightmare, das ist der vierte Teil in der Reihe, basieren sollte, der Film. Hast du da Spiele gezockt?
Ich habe mal bei einem Kumpel zugeguckt und der hat, glaube ich, das zweite gespielt, aber selber gezockt habe ich davon gar nichts.
Ah ja.
Also da, aber dieser Titel war so wahnsinnig präsent, immer mein ganzes Leben lang.
Ja, genau.
Und ich hatte irgendwie auch oft Bock, das zu zocken, aber gut, als es damals rauskam, war ich natürlich noch viel, 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 viel zu jung. Dementsprechend ist das komplett an mir vorbeigegangen, das gesamte Franchise. Auch wenn ich den Titel unfassbar geil finde für einen Survival-Horror.
Ja, Mann.
Also das ist wirklich ein Meisterstück an Marketing. Das ist Gold.
Ich habe jetzt am Wochenende mal das neueste Spiel gespielt von 2024. Und das ist halt cool, weil da David Harbour, und ich komme leider gerade nicht auf ihren Namen, die hat die Killerin bei Killing Eve, die Serie, die haben Natalie nämlich auch gesehen. Und ja, das sind halt zwei SchauspielerInnen, die ich halt auch an sich sehr mag. Das hat Spaß gemacht. Also nicht besonders lang gespielt, das Spiel, aber hat schon eine Atmosphäre. Obwohl es jetzt auch nicht gut wegkam bei den Kritiken.
Ich war sehr, auf jeden Fall spannend, dass die immer noch was machen. Das ist ja schon mal großartig.
Ja.
Ja, so, dann kann ich übrigens noch nachreichen, wenn ich eben meinte, James Cromwell meinte ich natürlich,
Schweinchen
namens Babe. Der erinnert mich immer extrem an Frank C. Turner, gerade wenn die so von schräg von der Seite gefilmt werden, weil die beide eine sehr markante Nase haben.
Oh ja.
Ja.
Ich weiß, was
so
du
viel
meinst.
Dann noch dazu.
Ja, apropos bekannte Gesichter. Die kriegt man nämlich beim nächsten Film auch zu sehen, Postal. Und da muss ich sagen, da habe ich dann das Spiel, auf dem es auch teilweise wieder basiert als Film. Also den ersten Teil habe ich ab und zu mal gezockt. Hattest du mal was von Postal gespielt?
Ja, auch den ersten Teil, weil der natürlich irgendwie so einen kleinen Legendenstatus so auf LAN-Partys immer hatte. Das lief immer mal hier und da. gerade wenn ich so was denke wie draufpissen und Katzenschalldämpfer und so ein Blödsinn halt, da kam halt immer irgendwer mit um Ecke, ja, kennst du schon hier, guck mal, lass mal da was machen. Ich komme nicht mal, wahrscheinlich nicht mal auf 2 bis 3 Stunden Spielzeit, aber es war halt immer mal so, ja, guck mal, lass mal kurz reingucken. Und dann hat man aber auch relativ schnell festgestellt, ja gut, komm, so dolle ist es jetzt auch nicht, ist für einen kleinen Gag zu haben, genau. Aber es ist jetzt kein Spiel, was du stundenlang zockst.
Ja, für einen kleinen Gag zu haben ist vielleicht auch der Film, der in der Kinofassung 100 Minuten geht. Ich glaube, der Director's Cut, den ich mir reingezogen habe, der ging knapp 2 Stunden. Ich glaube, so 118 Minuten oder so.
Jo, den habe ich mir auch reingezogen.
Den hast du dir auch reingezogen. Ich kannte den Film ja auch vorher, wobei ich mir auch hier wieder sicher bin, also bei Alone in the Dark weiß ich das, da hatte ich zuerst Kinofassung gesehen und jetzt für den Podcast mal den Director's Cut ohne Sexszene. Und bei Postal, ja, bin ich mir auch sicher, dass ich vorher nicht den Director's Cut kannte, weil da einiges drin war, was, ja, mir vollkommen neu vorkam. Ich aber noch ziemlich gut in Erinnerung hatte, wie absurd das Ganze war und das einer der ganz, ganz wenigen Uwe Boll-Filme war, die ich einfach, ja, positiv konsumiert hatte damals. Und so ging es mir irgendwie auch beim Rewatchen.
Ja, ich war absolut überrascht. Und ich, das kann man schon mal dazu sagen, es kam jetzt gerade letztes Wochenende auch eine Folge von Ja, hier Filme raus, wo Postal auch drin ist. Mhm. Und da stimme ich Hoffi zu, denn genau, ich beim Gucken kannte ich die Folge von denen ja noch nicht. Der Anfangspart bis zu dem, ich nenne es mal Volksfest in Little Germany, da würde ich dem Film fast eine 9 oder eine 10 geben. Da habe ich mich gar nicht mehr eingekriegt. Also da kommt ja eine Absurdität und ein blödsinniger Moment an den nächsten, der so unfassbar drüber und so unkorrekt ist, dass es alle Humornerven bei mir bedient hat.
Sehr schön. Ja, sprechen wir gleich noch dazu, weil ich bin da auch nicht mehr so ganz rund und bedenkenlos durchgekommen, wie ich das in Erinnerung hatte. Mhm. Was ich ganz lustig fand, ist, dass das Videospiel ja in einem Ort namens Paradise spielt, im Bundesstaat Arizona. Und das greifen sie hier halt auch auf, ja. Angesiedelt ist das ganze Ding in diesem Ort, was eigentlich in echt eine Geisterstadt ist. Und hier aber alles andere als eine Geisterstadt, ja. Also, das heißt, also ist jetzt nicht krass belebt, ist ein kleiner Ort in Arizona. Und da lebt unter anderem Dude, der auch einfach mal so heißt. Ja, das ist seine Rolle.
Ja, da dachte ich erst, ach, guck mal, da haben sie sich ja am Big Lebowski bedient, aber der hieß ja im Spiel auch Postal Dude, glaube ich. Ja. Postal Guy, irgendwie so.
Ja.
In der Richtung.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nicht extra recherchiert, tut mir leid. Ich fand es einfach nur amüsant. Du hast vollkommen recht, natürlich gibt es da die große Referenz, aber es passt halt zu diesem Typen, der übrigens gespielt wird von Zach Ward. Das ist auch so typisches Nebenrollengesicht, den man immer wieder irgendwo gesehen hat. Mir ist er vor allem präsent geblieben. Da hat er einen First Sergeant gespielt bei dem ersten Transformers-Film. War halt maßgeblich auch mit an der Action beteiligt. Aber auch aus Resident Evil Apocalypse. Auch er ist dann im Genre teilweise sich treu geblieben. Mhm. Zach Ward, das Gesicht habt ihr auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen. Und der ist nämlich mit seiner Frau Bitch. Auch da muss ich ja schon verlachen. Es tut mir leid, ich darf nicht so oft lachen. Eigentlich müsste ich diesen Film ganz neutral jetzt vorlesen, weil...
Oder muss ich ja die ganze Zeit lachen.
Der Hustenreiz sonst ausgelöst wird. Auf jeden Fall wohnt er halt in so einem typischen Trailerpark und, naja, sie betrügt ihn halt ständig mit allen möglichen Leuten. Und er, also sie ist halt extrem übergewichtig, chillt halt nur in diesem Trailer, lässt sich durchnageln. Und er ist halt ohne Arbeit, versucht halt einen Job zu finden. Er zieht sich immer ordentlich mit einem weißen Hemd an. Und wird von ihr halt angeranzt, dass er den Wohlfahrtscheck halt immer abzugeben hat. So, das sind seine Lebensumstände.
Und wird von seinem Redneck-Nachbarn noch darauf hingewiesen, dass er zu laut bumst, um dann festzustellen, Moment mal, da war ich ja gar nicht zu Hause.
Auf jeden, genau. Der dann auch später noch seine Rolle bumst. Ja.
Boah, das war so schäbig, ey. Boah, das war so eine schlimme Szene. Achso, man kann aber jetzt dazu sagen, die ist so fett, dass sie aus dem Schlafzimmer gar nicht mehr rauskommt. Also das haben sie schon richtig, richtig übel inszeniert.
Ja, Mann. Und er will ja rauskommen aus seiner Situation, aus seiner Misere. Und hat einen ganz coolen Onkel. Telefonieren. Man sieht dann halt immer im Schnitt den Wechsel zum Onkel, der hier gespielt wird von Dave Foley. Ah, ist auch so ein typischer Nebendarsteller. Ja, ich hab man in 1000 Rollen schon irgendwie mal wahrgenommen. Und haut ihn halt an, weil er sich von ihm Geld borgen möchte, um da einfach rauszukommen. Und ach genau, sein Onkel Dave ist nicht Classic Dave, sondern Onkel Dave ist nämlich auch Oberhaupt von so einer apokalyptischen Sekte und hat deswegen auch ziemlich krasse Frauen um sich geschart, die ihn da halt im Bett bedienen, während er mit seinem Neffen Zack telefoniert.
Ja, selbst nachdem er kacken war.
Also, ja, ist schon brachialer Humor auf jeden Fall. Mhm. Aber lustig finde ich halt auch dann die Idee, die er hat, um an Kohle zu kommen, weil es gibt da so wahnsinnig begehrte Crotchy-Puppen. Das steht halt an, dass sie das erste Mal ins Geschäft kommen sollen. Und der Onkel hat halt mitbekommen, dass die nochmal richtig krass jetzt im Wert gestiegen sind, weil es ein Schiffsunglück gab und voll viel von diesen Puppen halt ja oft immer und ewig verschwunden sind. Und die entwickeln halt einen Plan, die dann zu klauen, bevor sie in den Verkauf gehen können, um die halt teurer einfach weiter verticken zu können. Das Ding ist halt nur, dass Abteilung der Taliban dann eben auch ein Interesse an diesen Crotchy-Puppen hat, weil die haben die mit Kapseln, mit Erregern der Vogelgrippe platziert, um halt möglichst breit eigentlich diese Crotchy-Puppen in den USA verteilen zu lassen, damit überall die Vogelgrippe ausbricht. Und ja, das ist erstmal so der Hintergrund der Story. Ich würde noch kurz was zu Little Germany erzählen.
Ja, bitte, weil das ist für mich echt ein Highlight.
Achso, lustig fand ich auch die Taliban. Das wird hier überhaupt nicht bierernst erzählt. Ja. Der Führer von dieser Taliban-Gruppe macht halt auch ein parallelen Seminar, wie er erfolgreich diese Taliban-Terrororganisation führt. Mhm. Und ist halt so ein Management-Seminar, ja, wie man Mitarbeitern zuhört und sie glücklicher macht. Und das ist schon alles ziemlich lustig, Alter.
Ja, ich war ja sogar am Anfang dabei. Der Film steigt ja quasi in einem Flugzeugcockpit ein.
Ah, ja.
Wo dann zwei arabische Männer sitzen und halt darüber diskutieren, wie viele Jungfrauen es denn umgeben würde, wenn sie da quasi ihr Attentat vollführen. Und dann müssen sie aber Osama auch nochmal anrufen, weil sie sich nicht so ganz sicher sind. Der sagt dann, ja, mehr als 10 wird es wahrscheinlich nicht geben. Und dann entscheiden sie sich halt dagegen, den Anschlag auszuüben. Und in dem Moment stürmt halt die Crew das Cockpit. Und in dem Handgemenge steuert das Flugzeug dann aus Versehen in die ins World Trade Center. Also das war schon so absurd, diese ganze Szenerie. Allein, aber unglaublich. Also, und da wusste ich schon, okay, das wird richtig, richtig krass.
Der Film ist absolut geschmacklos. Also bitte, wenn man wirklich so ein instinktives Beschützerinstinkt einfach gegenüber Minderheiten hat oder auch soziale Korrektheit, dann bitte großen Bogen um diesen Film machen, wenn man einfach wirklich stumpf unterhalten werden möchte mit absolut überspitzten, absurden Humor, ja, dann ist man hier genau an der richtigen Stelle. Bis zu einer bestimmten, nicht den ganzen Film, aber schon Teile davon.
Ja. Definitiv mal so die erste Hälfte ist richtig schön asozialer Humor, der in alle Richtungen schießt und eigentlich jeden auf die Barrikaden bringen kann, der sich den Film anguckt. Also ist eigentlich für jeden was dabei.
Eigentlich schon. Und vielleicht noch kurz zu Little Germany. Also in Little Germany ist es ein Freizeitpark da in Arizona Und da verbergen sich halt diese Crutchy-Puppen, die ja, ne, sowohl von Taliban als auch von Onkel Dave und Dude geklaut werden wollen. Und allein der Park, ja, er beginnt erstmal damit, dass man Uwe Boll in Lederhose und so klassischem bayerischem Hut und so weiter sieht, wie er halt eine Rede hält, interviewt wird irgendwie und sich halt auch erstmal total darüber auslässt. Also gibt's auch geschmacklose Witze zu Auschwitz. Ja, gibt's dann auch irgendwie die Familien, die da Ausflug halt hinmachen zu Little Germany, ist halt so ein Freizeitpark. Ja, und da sieht man dann Schilder wie Concentration Camp, Playground und so weiter. Und ja, da muss man einfach, also wenn man schon damit seine Probleme hat, dann kann man den Film auch am besten erst gar nicht anmachen. Aber ja, sowas kriegt man halt zuhauf.
Ja, er erzählt dann ja noch in dem Interview, dass er seine, also er ist ja auch Uwe Boll in dem Film, dass er seine Filme halt mit Nazi-Gold finanziert. Und ja, er muss das Nazi-Gold ja auch ausgeben. Was soll man
so
da sonst
geil
machen?
Ich habe das in der Diskussion bei Wikipedia gelesen. Ja, da wurde ja versucht, wirklich immer also da gab es ein paar, die halt immer wieder versucht haben, dass die Uwe Boll-Seite nicht zu kritisch da ist, weil es ja einfach eine Person ist, die auch berechtigter, aus meiner Sicht auch berechtigterweise einen Wikipedia-Artikel, ja, haben kann. Und die war halt wohl in weiten Strecken mehrheitlich mit kritischen Aussagen immer versehen. Mhm. Und irgendwo zwischendrin gab es dann halt auch mal die Aussage, ja, dass er eben seine Filme mit Nazi-Geld und das kommt halt mit Sicherheit viel interpretiert aus diesem Film. Also wenn man das sieht und dann ernsthaft denkt, der Typ hat da mit Nazi-Gold seine Filme finanziert, Alter, da muss ich schon echt lachen.
Oder er hat es nachträglich hier eingebaut, weil es vorher da schon stand, würde ich ihm auch zutrauen.
Ja.
Weil man kann viel sagen, aber so selbstironisch kann er ja eigentlich.
Voll, voll.
Deswegen kriegt er dann ja hier auch die Quittung quasi.
Ja, ja.
Und das hat er gut drauf.
Mhm. Wobei er dann auf seiner Website auch als Beleg den Wikipedia-Artikel referenziert hat. Also
okay.
Das war dann irgendwie so absurde Verweise.
Huhn oder Ei?
Mhm.
Was war zuerst da?
Ja, und da in dem Little Germany eskaliert dann das Ganze zwischen Taliban-Kämpfern, Sicherheitsleuten des Parks, der örtlichen Polizei, die Sektenmitgliedern aus dieser apokalyptischen Sekte von Onkel Dave. Und dann geht's gut ab mit vielen Toten, auch Kindern, weil ja eben Familien da unterwegs sind.
Sagt er nicht auch noch auf der Bühne, dass er die Kinder irgendwie geil findet oder so?
Ey, also Mann.
Also das kommt da ja auch noch mit rein.
Ja, Alte und Kinder. Also das ist wirklich krass. Das sind dann auch dieser geschmacklose Witz mit Auschwitz. Ja, da dachte ich mir, oh Alter, der überschreitet schon krass die Grenzen. Also das war schon eine krasse Gratwanderung und teilweise fand ich es ziemlich lustig, aber als dann eine Zeitzeugin ankam, meinte, sie findet es halt überhaupt nicht lustig. Ihre Verwandten sind in Auschwitz gestorben und er dann auch nur sagt so, ja, mein Onkel ist auch in Auschwitz gestorben, der ist vom Wachturm gefallen. Naja, also das ist dann auch nicht krass bei mir zündet, Alter. Ja.
Ja, das ist ja halt echt so dieser Klassikerwitz, den kenne ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren gefühlt. Mhm. Und der wird auch einfach nicht lustiger mit der Zeit.
Ich kannte den gar nicht.
Ja, das ist schon hart. Das kam irgendwie, hat das schon was South Park-haftes hier, also was die Inkorrektheit angeht.
Mhm.
Zumindest bis hierhin.
Ja, was ich halt viel lustiger fand, und das kam auch schon vor Little Germany vor, aber auch zwischendurch, sind halt zwei Cops. Gespielt einmal von Chris Spencer, der hier einen Officer Greg spielt. Den kannte ich halt als Preach aus dem, aus meiner Sicht, grandiosen Don't Be a Menace to South Central while drinking juice in the hood. Und vielmehr durch Officer John, der gespielt wird von Ralf Möller, ne? Der ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Uwe Boll-Filmen zu sehen war.
Ja, der hat auch noch eine grandiose Sexszene.
Ey, Alter, die erste Szene allein schon, wie die am Start sind, dass eben das
so
Officer
hart.
Greg aussteigt, weil ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Problem hat. Also zu einer anderen Autofahrerin, der will die irgendwie...
Ja, die ist nicht losgefahren, weil die Ampel grün war.
Und dann haben die eine Diskussion und der knallt sie einfach mal ab. mit seiner Shotgun.
Mit einer Schrotflinte, automatischen Schrotflinte, die ungefähr 80 Zentimeter lang ist.
Und er kommt halt zurück zum Polizeiauto und Ralf Möller fragt ihn einfach nur, und was passiert? Warum hast du denn abgeknallt? Ja, sie hat mich rassistisch beleidigt. Ja. Was gar nicht der Fall war, Alter. Und auch später gibt's halt echt Szenen mit den beiden, die, also vor allem die besagte Sexszene von dir, auch die rutschen halt auf Bitch dann rauf und runter und Ralf Möller halt dann auch eine Videokamera in der Hand, um das Ganze eben auf Band aufzuzeichnen. Boah, das ist schon krass absurd, ey. Aber ja. Hab ich dann schon ziemlich gefeiert, dass Ralf Möller sich für sowas hergibt. Vor allem in seinen Anziehsachen. Unterhemd und Schlüppi in USA so Farben.
Ja, und dann gibt's ja, die haben die ja noch so einen kleinen Nebenplot mit einem Rollstuhlfahrer. Da gibt's dann auch noch eine Szene, wo Zach Ward den als Leiter benutzt. Da bin ich fast zusammengebrochen. So, du denkst die ganze Zeit, okay, oh nein, mach das doch nicht, was machst du denn? Und dann, also darauf bin ich nicht gekommen, dass er das macht.
Ja.
Das war wirklich so ein Highlight. Ich glaube, wenn wir den beim Banausen-Geburtstag hier geguckt hätten, wären wahrscheinlich drei Leute rausgegangen und wir beide wären wahrscheinlich mit Hoffi hier komplett vor Lachen zusammengebrochen.
Ich, also mit Lee wäre mit Sicherheit sofort rausgegangen oder ziemlich schnell rausgegangen. Ich glaube, Gess hätte immer wieder überlegt, ob er jetzt rausgeht oder bleibt. Ja, so dieses...
Ja.
Ist wie ein Unfall, man muss hingucken.
Ja, muss man. Ja, aber nach Little Germany flacht das etwas ab.
Leider, ja. Das
ist wirklich schade.
Es gibt zwar immer noch ein paar Jokes, die zünden, aber der hat dann
echt
Längen, ja. Leider, leider.
Das Finale fand ich dann wieder cool.
Mhm.
Da geht's dann ja nochmal ein bisschen zur Sache.
Und dann das Finale fand ich auch cool.
Ja. Aber so dazwischen hat der dann so 30 Minuten, wo sich das Ganze echt schwer tut und auch viel geredet wird und es ist schon.
Du hast hier auch einfach zu viel Charaktere, die da irgendwie eine Rolle spielen sollen, ja.
Ja, ich hätte zum Beispiel von Uncle Dave jetzt hier die rechte Hand, den Typen, den hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger gebraucht.
Ja, meinst du diesen Richard, Chris Coppola meinst du, war das der?
Ja, genau. Mhm. Ja, also genau, der nimmt dann irgendwann echt ein bisschen zu großen Teil ein.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das der Sache irgendwie gut tut. Hättest du da 20 Minuten rausgeschnitten, wäre das, glaube ich, echt ein Film gewesen, den ich echt hart feiern würde.
Ja. Ich fand ihn halt auch leider gar nicht besonders lustig. Also cool, dass du ihn erwähnst, weil für mich war der auch komplett was. Eine Rolle, die sie komplett hätten rausstreichen sollen.
Ja.
Wäre es ein bisschen übersichtlicher gewesen und die Dynamik wäre halt ein bisschen besser. Ich will aber auf jeden Fall noch erwähnen, dass J.K. Simmons hier, Oscar-Gewinner J.K. Simmons hier mitspielt. Ja. Er spielt Candidate Wells, wobei ich gar nicht weiß, was für ein Kandidat der war. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich glaube, Bürgermeister wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, sollte Bürgermeister sein.
Also man sieht schon ein paar bekannte Gesichter. Auch Michael Paré, zu dem werde ich dann noch was in einem anderen Film sagen. Der spielt hier in der Nebenrolle einen Pfannenhändler. Und ja.
Ja, J.K. Simmons macht ja auch... ist das die Fuck You-Partei? Hieß die so?
Irgendwie sowas, stimmt. Ne?
Ja. Oder Fuck Off? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Sein Agent hatte ihm auch vehement davon abgeraten.
Ja, nicht nur sein Agent. Gab mehrere Agenturen, bzw. Agenten, die ihren Schauspielern empfohlen haben, bitte nicht bei diesem oder Uwe Boll-Film mitzumachen.
Ja, Vern Troyer, glaube ich, auch. Der hat ja auch eine richtig komische Rolle geerntet. Der,
ach, stimmt. Den habe ich ja vergessen zu erwähnen. Ja.
Da gibt es ja auch richtig viel Spaß.
Mhm.
Ja, und wen ich noch erwähnen möchte, weil ich mich gefreut habe, den zu sehen, weil ich den gerne mag, ist Rick Hoffman, der spielt diesen Personalchef da in dem Bewerbungsgespräch, dem die Hauptfigur am Anfang ist, den kennt man aus Suits.
Mhm.
Der spielt da so den Deppenanwalt.
Okay.
Da fand ich den schon ziemlich lustig. Hier passt er auch irgendwie ganz geil rein, vor allen Dingen, als er ihn dann zwingt, dieses Firmenlied zu singen. Das ist so absurd. Das kann man sich eigentlich, muss man sich diesen Film angeguckt haben. Ich sag das ja ungern.
Ja, der Film ist repräsentativ für unseren Podcast, würde ich sagen. Ja, wir stehen ja auf absurde Scheiße und der Film ist definitiv ein Spitzenreiter in der Kategorie absurd.
Ja, der ist absurd und hart asozial. Das passt irgendwie gut zusammen. Also ich hätte es echt nicht erwartet. Aber wer nicht so zart beseitet ist, dem würde ich diesen Film echt empfehlen. Es tut mir echt leid dann für die 30 Minuten, die in einem Mittelteil ein bisschen lahm sind. Aber bis Little Germany würde ich den Film echt empfehlen. Ich habe auch so gelacht, zum Beispiel, als er am Anfang da in diesem Amt ist und dann da die Schießerei losbricht und er dann vorkrabbelt, damit er eine kleinere Nummer findet und er dran ist. Ja. Das ist so krank, aber das macht einfach nur Spaß.
Die ersten 20 Minuten hat der Film schon eine krasse Dynamik und ein Joke-Level vom Feinsten.
Also wenn das geblieben wäre und der am Ende irgendwie was bei 85 Minuten ging, wäre es ein richtig guter Film. Das hätte es nicht erwartet, aber
ja. Am Ende blieben dann doch nur Nominierungen für den Razzie, die Goldene Himbeere, einmal für Evan Byrne Troyer, auch für Uwe Boll, sowohl als Nebendarsteller, in Little Germany hat er, wie erwähnt, die Rolle, aber auch als schlechtester Regisseur. Die hat er auch dann gewonnen, zusammen mit anderen Filmen.
Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber gut, also ich verstehe, der hätte die für andere Filme ja von mir aus.
Ja, ist wie bei den Oscars, die Leute kriegen ja auch nicht immer unbedingt den Oscar für den Film, wofür sie es verdient hätten, sondern weil es einfach mal anstand.
Ja, DiCaprio.
Ja. Ja, budgetmäßig 15 Millionen Dollar, also ein bisschen günstiger als Alone in the Dark. Ich habe einen Bruttoertrag von knapp 150.000 Dollar gefunden. Auch hier wird das Ding wahrscheinlich eher wieder über die Videotheken dann ein Plus gemacht haben. Und apropos, das war ein Film, wo ich gedacht habe, okay, komm, der kann dann Alone in the Dark ablösen, weil auf den habe ich Bock zu Hause und vielleicht auch nochmal. Aber den kriegst du im Moment kaum. Und wenn, dann nur zu irgendwelchen Mondpreisen.
Ja, also hier würde ich auch, bin ich mir fest, oder bin ich mir ganz sicher, den gucke ich in meinem Leben nochmal. Und da habe ich auch schon fast einen ganz guten Übergang zu gucke ich nochmal.
Sehr gut, dann mache ich erst schnell die Punkte.
Jo.
IMDb liegt bei 4,5 von 10. Diesmal ein bisschen besser hier, das Ding. Metascore, aber ich glaube, ich habe mich vertippt. 22 müsste es sein, nicht 2,2. Letterboxd ist bei 2,5 von 5. Ich bin bei 6,5 Punkten gelandet.
Ja, da bin ich auch.
Ja, sehr schön.
Also das war für mich wirklich eine absolute Überraschung. Und ja, das wird auf jeden Fall irgendwann mal ein Rewatch hageln. Und mein nächster Film war so einer, denn den kannte ich schon, aber den musste ich einfach besprechen, A, weil ich keinen Bock auf Schwerter des Königs hatte und B, weil das Spiel Far Cry mir durchaus am Herzen liegt und ich eigentlich außer, ich glaube, Teil 5 habe ich nicht mehr gespielt, aber 1 bis 4 habe ich alle gespielt und Teil 1 spiele ich heute noch gerne auf LAN-Partys. Das einzige Negative an Far Cry auf LAN-Partys ist, dass die Maps so verdammt groß sind, dass man echt Schwierigkeiten hat, sich da teilweise zu finden, wenn man nur zu viert oder fünft ist. Aber das Spiel war damals schon auf LAN-Partys ziemlich geil, weil man halt Boote steuern konnte und Jeeps steuern konnte und stehende Geschütze hatte. Das hat schon Bock gemacht. Also quasi das, was so Battlefield heute als Standard hat, war da so damals, dass man gesagt hat, geil, ich kann auf einem Boot durch die Gegend fahren und habe ein MG dran. Wie cool. Also das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, und 2008 hat sich Uwe Boll dann entschlossen, dazu bringe ich doch glatt mal einen Film raus. Und das hat er dann auch gemacht. Hier haben wir wieder die beiden großartigen Autoren von Alone in the Dark. Und wie ich eben schon erwähnt habe, in der Hauptrolle Til Schweiger als Jack Carver. Das ist auch so ein Name, Jack Carver. Also der ist auch aus dem Name Generator entstanden, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ja. Und den habe ich, wie gesagt, schon mal gesehen.
Ja.
Fand ihn absolut katastrophal. Und ja, mal gucken, ob das jetzt immer noch so ist.
Ja, bin ich gespannt. Ich kannte ihn auch und fand ihn damals auch ziemlich scheiße.
Ja. Ja, ich schmeiß euch mal eben schnell in die Handlung. So viel ist es eigentlich gar nicht. Wir sind hier irgendwo an der Küste, ich glaube Westküste Amerikas unterwegs. Das ist ein kleiner Ort. Vor diesem Ort liegt eine Insel. Und hier haben wir einen ehemaligen Elite-Soldaten, nämlich Jack Carver. Und der hat da ein Boot und arbeitet für so ein älteres Ehepaar und fährt quasi Touristen über den See oder übers Meer, was auch wie auch immer man das da nennen will. macht seinen Job auch nicht besonders gut oder hat nicht so besonders viel Bock, denn wir sehen am Anfang direkt, wie er so ein nerviges Ehepaar, die unbedingt irgendwelche Sachen sehen wollen, ich glaube Robben waren es oder sowas, irgendwas wollten sie auf jeden Fall sehen, quasi abwimmelt und sich einfach besäuft, während sie das Boot steuern sollen, weil er keinen Bock mehr hatte auf die nervigen Forderungen der Ehefrau. Ja, und die dann gibt's die zweite Figur hier, ist eine Journalistin, das ist Valerie Cardinal, auch ein Name aus dem Bilderbuch. Die wird von Emmanuelle Vaugier gespielt, die kennt man aus Saw 1 und 4 oder Seriengucker kennen sie als Mia aus Two and a Half Men. Also das Gesicht hatte ich sofort mit Two and a Half Men verknüpft, als ich sie gesehen habe.
Ja.
Ja, und sie ist Journalistin und möchte eigentlich einer Story nachgehen, weil sie im Kontakt mit ihrem Onkel steht, Max Cardinal, der ja auch hier wieder von dem gut fickenden Ralf Möller gespielt wird. Hier aber in einer etwas ernstzunehmenderen Rolle zumindest. Eine, die auch ihm quasi auf den Leib geschrieben ist und seiner Physis. Wobei eigentlich nicht, weil er am Ende schon, aber am Anfang spielt er ja jemanden, der in dieser Basis auf der Insel arbeitet und eigentlich eher was Wissenschaftliches hat und danach sieht er nun wirklich nicht aus. Und er steckt seiner Nichte immer ein paar Informationen zu, dass da Dinge geschehen und da an Menschen geforscht wird, um einen Supersoldaten zu erschaffen. Und sie möchte der Story eigentlich offiziell nachgehen, was ihr Chef ihr untersagt, und fährt dann privat in ihrem Urlaub quasi dahin. Und um auf diese Insel zu kommen, wie könnte es anders sein? Braucht sie ein Boot? Und wer darf dieses Boot wohl steuern? Na klar, unser Till. Ja, und als sie auf der Insel ankommen, möchte sie eigentlich, achso, man könnte noch dazu sagen, Onkel Max und Jack Carver waren natürlich früher Kameraden in der Einheit. Natürlich. Deswegen kennen sie sich und auch nur deswegen nimmt Till Schweiger diesen Auftrag hier eigentlich an. Und als sie auf der Insel ankommen, wartet er noch kurz, weil sie dann aussteigt, um ihren Onkel zu treffen. Er wartet und als er so wartet, wird sein Boot von einem Raketenwerfer zerschossen. Ja, und so muss er widerwillig sich hier in dieses Abenteuer auf der Insel stürzen, weil er kommt natürlich auch ohne Boot nicht wieder weg. Und zudem wird er von den Truppen des Anführers oder zumindest des Leiters der Insel, Dr. Krieger, gespielt von dem genialen Udo Kier, der nach Werner Herzog wahrscheinlich der geilste deutsche Akzent aller Zeiten. Erkennt man aus Hunderttausenden raus.
Ja, Udo Kier war für mich auch ein Highlight in dem Film.
Ja, der ist für mich eigentlich immer ein Highlight in dem
Film. Der hat für mich aufgewertet.
Ja. Ja, und zusammen mit seiner rechten Hand, die von Nathalie Avellone gespielt wird, jagt er hier die Journalistin und unseren ehemaligen Elitesoldaten und die stellen sich denen entgegen und die Insel wird zum Schlachtfeld. Denn die Supersoldaten, oh Wunder, werden natürlich auch zwischendurch mal getestet. Und damit steigt der Film auch ein und das war für mich beim ersten Mal gucken irgendwie eine Überraschung, weil das war schon erstaunlich hart. Gerade als sie den einen Typen da so an den Zaun drücken, wo dann der halbe Hinterkopf weggematscht ist, was man dann komplett onscreen hat, das war schon ungewohnt hart. Mhm. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch nicht zimperlich, aber jetzt nicht so brutal. Das fand ich schon spannend, aber naja. Ansonsten war das hier für mich eher zwischendurch mal ganz coole Action, die aber katastrophal zerschnitten ist. Ein nerviger Hauptdarsteller. Eine ganz komische Love Story da noch drin. Und ein ganz fieses Color Grading. Ja, also ich kann schon mal sagen, ich fand ihn beim jetzigen Gucken nicht besser als beim ersten. Ging es dir da großartig anders?
Nee, ich fand den, also ich hatte ihn ein bisschen anders von der Story her in Erinnerung. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich Til Schweiger da weitestgehend alleine auf der Insel durchschlagen muss und kämpfen muss. War ja gar nicht der Fall.
Nee.
Und ja, deswegen, ja, ist ja auch wurscht. Mir hat der Film kaum was gegeben. Udo Kier war, wie gesagt, ein Highlight. Die Action ist halt auch ja massiv CGI gesteuert und fand es insgesamt überhaupt nicht geil. Im Gegenteil, mich hat es ziemlich schnell gelangweilt und gab dann kaum was, ja, irgendwie, also mal zwischendurch positive Aspekte gebracht habe, gab's hier nicht.
Nee, leider nicht. Also ich hatte so ein ganz paar kleine Momente, über die ich mich gefreut habe. Zum Beispiel, das ist jetzt auch kein Spoiler, der Ort, an ich sag's mal möglichst neutral, der Ort, an dem das Finale stattfindet, fand ich als Set ja erstmal cool. Ja, aber die Action, die da stattfindet, ist halt grausam. Wow. Und ich weiß auch nicht, warum man sich dazu entschieden hat, dass diese Supersoldaten immer so grau werden. Das sieht nämlich vom, das sieht einfach scheiße aus. Das kann es gar nicht anders sagen. Naja, also, keine Ahnung, mach mit denen was anderes. Lass die schwarze Augen haben und gut ist. Ja. Und dann hast du halt zwischendurch noch eine Sequenz, wo dann diese Supersoldaten irgendwie freikommen oder freigelassen werden. Das ist das schlechteste Set, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe, glaube ich. Das macht leider immer noch keinen Spaß. Und naja, aber Uwe Boll hatte offensichtlich seinen Spaß, denn der hat sich die Rechte ja an diesem Film schon gesichert, da war das Spiel ja noch nicht mal raus. Also der hat offensichtlich ein Gottvertrauen darin gehabt und bezeichnet das ja auch als stirb langsam auf einer Insel. Für mich ist das eher so, guck langsam, weil boah, das zieht sich und das nicht mal die Action kann das irgendwie großartig aufwerten. Und ich bin mir ziemlich sicher, hieraus hätte man einen ganz geilen Film machen können. Hat er aber nicht. Und das ist für mich auch ein Ding mit Til Schweiger. Ich kann den einfach nicht sehen. Geht
mir genauso.
Ich mag den im Bang Boom Bang in der Nebenrolle und der passt in Manta Manta, weil er halt da einen Assi spielt, was er auch irgendwie, naja, ich will ihm nichts unterstellen, aber das kann er ganz gut. Es scheint ihm zu liegen. Aber hier mit den harten Actionknochen kaufe ich nicht. Da geht er mir ja selbst in Glorious Bastards und so besser rein. Also hier, ja. Und ich fand's auch schade, dass er dieses Hawaii-Hemd, dieses charakteristische, so schnell abgelegt hat.
Ja, stimmt. Er hat dann ein schwarzes Shirt an und schon dann sehr Army-like unterwegs. Ne? Ich meine, er ist schon krass durchtrainiert, auch jetzt. Ist er schon immer gewesen. Aber bei dem Film merkt man es halt auch nochmal besonders.
Ja, fit ist er auf jeden Fall gewesen. Dann hast du ja noch diese geile Szene, wo sie sich da durchnässt in der Hütte dann aneinander kuscheln müssen. Da dachte ich so, wie forciert kann eine Love Story eigentlich werden?
Ja.
Aber ich fand es echt schade, dass er dieses Hawaii-Hemd abgelegt hat, weil das war so ein Far Cry Signature-Ding. Habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe und war dann sehr, sehr, sehr schnell traurig, dass es nach 4 Sekunden quasi aus dem Film verschwindet. Ja. Naja, aber das war hier zumindest mal einer dieser umstritten finanzierten Filme. Das kann man sich, wenn man möchte, gerne mal durchlesen. Ich würde das jetzt nicht alles erwähnen, aber es war auf jeden Fall der letzte, der so finanziert wurde, weil dann eine Gesetzesänderung in dem Jahr kam, die das Ganze außer Kraft gesetzt hat. Ja, also hat er das von 99 bis 2005 oder 2006, glaube ich, machen dürfen. Hat ja ganz gut geklappt. Ja. Viel mehr kann man hierzu, glaube ich, nicht sagen. Der war ziemlich teuer. Mit ungefähr 30 bis 35 Millionen, irgendwo in der Richtung bewegt sich das Budget, was schon echt eine Stange Geld ist. Und wo ich mich auch echt frage, wo ist das geblieben?
Ja, das stimmt.
Der hat nicht viel mehr Action als jetzt Postal oder so, meinetwegen. Also da geht ja auch ab und zu mal die Post ab. Da sehe ich nicht, wo man hier so viel Budget verbrennen kann. Und entweder hat das Til Schweiger gekriegt oder die haben ganz aufwendige Sets gebaut, wovon ich jetzt irgendwie nicht ausgehe. Ja, und dem gegenüber steht ein wunderbarer Brutto-Kinoertrag von 566.000. Also hat er nicht gut performt und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass er das am Heimkinomarkt wieder reingeholt hat.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also mich würde es echt mal interessieren, da so die Verkäufe zu sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da, weiß ich nicht, 34,5 Millionen verdient hat. Das wird ein Flop gewesen sein.
Ja, glaube ich auch.
Ja, und für mich war es definitiv auch bei der Seherfahrung leider ein Flop. Ich würde mich mehr freuen, wenn irgendwann mal ein Mensch, der da ein Gespür für hat, dass Far Cry 3 wieder auflegt, denn das hatte schon eine sehr filmische Handlung damals und das vierte auch. Also ich glaube, ab dem dritten haben die dann die Handlung sehr, sehr filmisch gestaltet. Also ich hoffe, dass da irgendwann mal was zu rauskommt, weil das war schon geil. Gerade bei Far Cry 3 erinnere ich mich noch, es fing, das Intro war mit Paper Planes von MIA. Und dann war das so eine Gruppe von Jugendlichen, die so Fallschirmspringen machen und dann zufällig auf der Insel, wo so ein Irrer herrscht, runterkommen. Und das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Da kommt dann noch so ein bisschen Kult mit rein. Das hat richtig Laune gemacht. Also wenn das mal einer verfilmen möchte, bitte, bitte, bitte.
Ja. Du weißt du was? Ich hab die ja, ich hab alle Far Cry Videospiele hier. Ich habe aber noch nie eins gespielt.
Oh. Oh, ich dachte, du hättest das erste wenigstens mal gezockt.
Ja, dachte ich auch, aber ich habe mir ein paar Bilder angeguckt. Nee, war auch nicht der Fall.
Also das zweite kann ich, das dritte kann ich wirklich empfehlen. Mhm. Und das zweite wird, glaube ich, von den meisten am besten gefunden, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Aber ich mochte das erste auch immer sehr gerne. Da mag das dritte, das vierte ist auch geil und danach habe ich leider nicht mehr weitergezockt, weil dann irgendwann hat mich das Erwachsenenleben eingeholt.
Der neueste ist Teil 6, glaube ich.
Ja, genau. Und ich meine, der Teil, der vierte oder fünfte, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, mit dieser Sekte, da sah der Trailer auch noch so ultra geil aus. Also guckt euch mal nur die Trailer an. Also danach habt ihr eigentlich per se Bock, das zu zocken. So vom dritten, vierten und fünften weiß ich, dass die Trailer richtig gut sind.
Cool.
Das macht schon Laune. Ja, ich würde mal zu den Zahlen kommen. Da haben wir hier bei IMDb eine 3,2, kein Metascore, bei Letterboxd eine 1,8. Ja, ich bin da wieder bei 2 Punkten, wie bei Alone in the Dark.
Ja, hätte man eine Einigkeitsklingel, dann könnt sie tröten. Ich bin auch bei 2 Punkten gelandet. Ja.
Ja, dann hoffe ich mal, dass du jetzt noch auf einen versöhnlicheren Ton enden kannst.
Ja, also wenn es nach mir geht, kann ich schon mal vorausschauen sagen, ja.
Gut.
Aber auch sicherlich wieder was Kontroverses. Ja, sind wir ja schon gewohnt bei Uwe Boll. Wir haben aus demselben Jahr zu Far Cry auch einen anderen Film geguckt. Die Rede ist von Tunnel Rats oder wie er auch vielleicht manchmal heißt, 1968 Tunnel Rats Abstieg in die Hölle. Und vielleicht dieser mega. Zusatz, ja, den Zuhörenden unter euch, die der Begriff Tunnel Rats nicht sagt, ja, können vielleicht schon ein bisschen mehr ableiten aus dem Jahr 1968, weil da hat der Vietnamkrieg ja so richtig gestartet und das ist hier auch Thema. Die Tunnel Rats in Vietnam. Uwe Boll hat hier auch wieder Drehbuch geschrieben, neben Dan Clark, auf dessen Story das auch basiert. Der hat ein paar Sachen geschrieben, die ich eigentlich mag. Ja, The Edge of 17 2016 oder Wanda 2017, auch kein Unbekannter. Gut, ist ja manchmal so. Ja, da muss man halt Geld verdienen und vielleicht hat das ja auch hier mit dem Film. Schauspieler habe ich mir kaum jemanden notiert, weil es eher Unbekanntere waren oder halt die typische Nebendarsteller sind. Wen ich hier erwähnen möchte, ist Michael Paré, der ja bei Postal eine kleine Rolle hat. Hier spielt er einen Sergeant der Truppe, komme ich gleich zu, der mich allein vom Aussehen, aber auch von der Art so ultra krass an Tom Berenger in Platoon erinnert hat. Das war echt krass. Also wahrscheinlich hat er wirklich einfach sich Platoon reingezogen, Vorbereitung auf den Dreh und das 1:1 nachgespielt. Und was ich auch cool fand, dass hier Nate Parker Private Jim Litford spielt. Nate Parker kennt man vielleicht vor allem aus seiner Hauptrolle Nate Turner in The Birth of a Nation von 2016 oder aus The Great Debaters, den hatte ich auch mal gesehen mit Denzel Washington aus dem Jahr 2007. Genau, aber hier hat er erstmal dann ja später einen Ausflug in die Tunnel gemacht. Der Film steigt eigentlich, finde ich, erstmal ganz cool ein. Man sieht ganz kurz Szenen, wie jemand sehr klaustrophobisch einen Tunnel mit schwachem Licht lang kriecht, ja, und dann gibt's aber erstmal einen Sprung, dass man Helikopter über so eine Flusslandschaft fliegen sieht, so einen klassischen Army-Helikopter aus Vietnam-Zeiten, hab vergessen, wie das Modell hieß, ja, also der immer da zum Einsatz kam. Und mucketechnisch natürlich auch, ja, man kennt's von den großen Filmen wie Platoon, entsprechend untermalt hier mit Duo Sager und Evans in the year 2525, ja. Und da kommt dann schon, kam bei mir halt schon gleich ein kleines Vietnam-Kriegsfilm-Feeling irgendwie auf. Und
wahrscheinlich hat er Credence nicht gekriegt, das kommt ja sonst immer.
Stimmt, genau. Letztendlich geht's hier halt um eine Truppe, amerikanischer Soldaten, die den Auftrag bekommen, in einer Gegend Kuchi nennt die sich, dort eben die Tunnel, die von den Vietcong gebuddelt wurden, zu infiltrieren. Und diese Truppe sind halt weitestgehend Unerfahrene, die einfach keine Ahnung haben und erstmal von ihrem Sergeant, also von Vic Holoborn heißt die hier im Film, also von Michael Parry, erstmal ziemlich ruppig empfangen werden wird, der erstmal harte Töne anstimmt und dass eben jetzt nach der Ankunft morgen dann auch schon gleich der erste Tunnel ansteht, den zu erkunden. Und um halt die auch erstmal richtig willkommen zu heißen, wird dann im Anschluss auch erstmal ein Vietcong hingerichtet, also erhängt, wobei der fliegt aus so einer Höhe, da hört man halt auch schon das Knacken, der wird wahrscheinlich ziemlich schnell von einem Genickbruch hingerafft worden sein. Also ja, der Sergeant ist da ziemlich unerbittlich unterwegs und scheucht die Leute dann auch gleich am nächsten Tag in einen Tunnel. Was die halt nicht wissen oder kennen, sind natürlich die Taktiken der Vietcong in den Tunneln, die nämlich alles Mögliche irgendwie verdrahtet haben, mit Sprengfallen versehen haben oder ja, dass die auch mitbekommen, dass da jemand im Tunnel ist. Manche sich einen parallelen Tunnel gegraben haben und dann halt hören, dass da irgendjemand Fremdes, sprich ein Ami, rumkrabbelt und dann einfach mal aus der Etage drunter mit einem angeschliffenen Bambusstab dann der Brustkorb malträtiert wird. Und so werden dann halt auch gleich beim ersten Einsatz zwei von den Soldaten gekillt. Kurz danach kommt es dann auch zu der Situation, dass einer eigentlich erfolgreich einen Tunnel durchläuft, eigentlich gerade rauskommen will, Kopf rausstreckt und da von einer Vietcong auch mit einem Bambusspeer ziemlich krass getötet wird. Also man sieht hier, der Film ist schon ein bisschen heftiger, wie eben sie den Bambusstab durch seinen Hals rammt und ihn einfach ausbluten lässt. Und dadurch, dass die Tunnel aus oder Eingänge eben so schmal gebuddelt sind, gibt's halt auch keine Möglichkeit, den irgendwie runterzuziehen, weil ja, Bambusstab steckt quer über dem Loch. Die anderen kommen halt nicht raus und sie ja, ist dann halt die ganze Zeit dabei, wie er dabei verblutet. Die hat dann halt auch noch eine weitere Rolle in dem Film. Und das ist halt ein, für mich, ich nenne es mal positiver Aspekt, der halt nicht nur, was halt ja so manche Antikriegsfilme, ich nenne sie mal bewusst so, manchmal doch zu einseitig gezeigt haben. Eher so das Traumatisierende für die amerikanischen Soldaten wird hier halt noch ein bisschen auch aus der Perspektive der vietnamesischen Soldaten, der Vietcong halt gezeigt. Und das fand ich dann mal ganz gut. Ja, nicht, dass es ein guter Film oder ein sehr guter Film ist, aber vor allem auch durch die Brutalität. Und mir haben vor dem Film halt das, klar kannte man die Tunnel, aber das dann eben auch so unerbittlich da taktisch natürlich gekämpft wurde, ja, das hatte ich irgendwie nie präsent. Und das zeigt dir der Film halt ziemlich drastisch. Und das hat mir gut gefallen. Es ist halt ja, versucht, eine Vermischung aus einem Drama und einem Kriegsfilm. Das klappt dann für mich nicht über die ganze Strecke. Ab der zweiten Hälfte, wie irgendwie so oft bei den Uwe Boll-Filmen, hat der Film dann mich auch nicht mehr so ganz. Aber der zählt halt insgesamt für mich schon zu einem der besseren von ihm. Wie ging es dir denn beim Gucken?
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich kannte das Spiel gar nicht. Ich habe eine grobe Idee gehabt, was es sein könnte anhand des Namens. Und als er dann anfing, dachte ich, oh, okay. Das könnte echt ein spannendes Ding werden. Mhm. Auch interessant umgesetzt. Irgendwie. Aber auch der Film hat, ja, der hat das klassische Uwe Boll-Problem auch so ein bisschen. Die sind meistens alle zu lang. Und genau das ist hier eigentlich auch das Thema. Also der macht manche Dinge richtig und auch gut. Ich fand auch das Ende ziemlich spannend eigentlich. Aber so richtig zündet er dann halt auch nicht. Ich verstehe, dass man nicht, du kannst nicht einen ganzen Film in diesen Tunnel spielen lassen. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Da wirst du ja wahnsinnig. Hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Von mir aus hätte er auch noch ein bisschen mehr die Gegenseite zeigen können. Aber ansonsten macht er hier schon ein paar Dinge richtig, die man ihm zugute halten muss.
Ja.
Es ist nicht ideal geschrieben. Das ist auch nicht mega gespielt. Dafür sind das auch einfach alles so unbekannte Menschen und Gesichter hier. Und ja, ich meine, Michael Paré ist jetzt auch nicht unbedingt ein Oscar-Darsteller. Ne?
Nee,
da brauchen wir auch nicht drüber reden. Der spielt halt den Sergeant so, wie er meint, dass das sein muss. Und wahrscheinlich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch. Ja, ist okay.
Ja, kann man machen, wenn man alle Vietnam-Antikriegsfilme schon gesehen hat, dann kann man sich den auch relativ bedenkenlos angucken. Aber da gibt's dann doch deutlich mehr, die das Thema deutlich besser insgesamt mal dargestellt haben.
Definitiv.
Ja, hier ist ganz so interessant. Also hier gab was mich dann umgedreht. Das wusste ich vorher auch nicht, weil ich kannte komischerweise das Videospiel nicht auch, also vorher. Aber Uwe Boll ist halt auf die Idee oder auf das Thema gekommen, weil Dan Clark, das war einer der Produzenten von Schwerter des Königs mit Jason Statham, den Uwe Boll ja gedreht hat, der hatte ihn irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass es im Vietnamkrieg eben diese Tunnelkämpfe und diese Tunnelrats gab, ja. Und da aufgrund dessen, ich stelle mir jetzt gerade vor, so Dreharbeiten, Abschluss, Abendbier und dann erzählt ihr erstmal ein Produzent von Tunnelrats, ja. Also ich interessiert mich schon, wie es dann zu so einem Thema mal kommt bei den Dreharbeiten.
Vielleicht will man das aber auch gar nicht wissen.
Also Uwe Boll hat dann einfach nachgeforscht, gelesen, recherchiert und dann ein Drehbuch dazu geschrieben und dann erst auch das Videospiel in Auftrag gegeben. Ja, ich habe mir nochmal ein Video reingezogen. Das ist schon ziemlich, also wirkt schon sehr billig. Und damals war es, glaube ich, auch schon ziemlich billig. Der hatte vorgehabt, es ursprünglich für die Xbox 360 rauszubringen, aber hat es dann eben nur auf Steam geschafft. Ja, nie als physisches Medium, sondern wirklich nur als reiner Online und dann eben nur per Steam-Titel.
Ja.
Ja, um die Leute einzustimmen, hat er den Soldaten gesagt, die sollen nicht mal bitte 30 Minuten vor Beginn der Dreharbeiten in die dunklen Tunnel begeben. Und ich finde, das merkt man, ja, der Film lebt halt vor allem von diesen klaustrophobischen Tunnelszenen. Aber wie du schon gesagt hast, kannst halt nicht den ganzen Film überbringen. Ja, machst du dann, wär's ein Kurzfilm geworden. Was ich noch wahrgenommen habe, war, dass Olaf Ittenbach, ist ja im German Gore auch kein Unbekannter, das Make-up hier für den Film gemacht hat. Punkt. Mehr habe ich mir auch sonst nicht notiert.
Deshalb ist das wahrscheinlich auch ganz ansehnlich.
Ja, an der Kinokasse auch gefloppt, insofern, als dass das Budget von geschätzten 8 Millionen Dollar eigentlich sowieso nur bedingt eingefahren werden konnte, weil der lief auch nur in den USA im Kino und hat da halt lediglich 35.000 irgendwas eingespielt. Keine Ahnung, was der dann noch irgendwie auf DVD gebracht hat. Ja, und ansonsten ist die Community ja hin und her gerissen. Also IMDb bei 4,8, da gibt's aber halt auch ein paar Ausreißer bei Einzelbewertungen. Metascore gibt's nicht und die Letterboxd-Community ist bei 2,7 von 5. Ich bin noch bei 6 Punkten gelandet.
Okay, ja, das ist doch noch tatsächlich ein relativ versöhnlicher Abschluss. Und ich kann mit meiner Wertung jetzt auch direkt in unsere Top 5 überleiten, denn also dieser Film ist als Abschluss die perfekte Überleitung. Heute machen wir nämlich keine Top 3, sondern eine Top 5. Komme ich aber gleich zu. Ich gebe dem Film 5 Punkte. Und da ist ein bisschen Wohlwollen noch mit drin, aber ich fand ihn grundsolide, nämlich eben, weil ich auch das Thema mit diesen Tunneln so spannend und interessant finde. Und dieses Thema mit den Tunneln finde ich interessant seit einem anderen Computerspiel. Und da kommen wir nämlich zu unserer Top 5. Wir haben heute 5 genommen, weil wir es nicht auf 3 eingrenzen konnten, und zwar die besten Ego-Shooter. Und da kommt bei mir auf Platz 5 der Titel Viet Cong.
Ach, okay.
Und das Spiel habe ich damals unfassbar gerne gespielt. Und da spielen auch diese Tunnel halt eine große Rolle. Mhm. Und in diesen Missionen, wo man in den Tunneln ist, habe ich mich meistens... Es gibt ja so eine Videospielpanik, dass du so in der Immersion bist, dass du mit Angst kriegst. Und du hast halt so eine kleine Taschenlampe in diesen staubigen Tunneln und du hörst irgendwo Sachen. Du musst auf den Boden achten, damit da keine Sprengfallen sind. Und diese klaustrophobische Stimmung hat sich damals so geil übertragen vom Spiel auf mich, dass das auf jeden Fall meine Nummer 5 ist. Und deswegen fand ich Tunnel Rats halt auch entsprechend spannend und bewerte ihn wahrscheinlich besser, als ich ihn beim Gucken fand. Aber ja, Vietcong, meine Nummer 5. Großes Spiel meiner Jugend.
Das klingt doch gut. Ich habe auch einen Titel aus meiner Zeit als junger Erwachsener mitgebracht. Ich habe mit einem guten Freund ziemlich viel Unreal Tournament im Multiplayer gespielt und da Teil 2. Ja, hat so viel Spaß gemacht. Deswegen ist bei mir auf Top 5 dieser Titel.
Okay, spannend. Könnte nochmal wiederkehren. Ich habe im Rahmen, und das ist witzig, und deswegen liebe ich unseren Podcast für diese Recherchearbeit. Ich habe seit 10 Jahren locker einen Titel gesucht, den ich so mit 12, 13 gespielt habe. Mhm. Und mir ist nie eingefallen, oder ich habe nie rausgefunden, wie dieses Spiel hieß. Bis gestern. Das Spiel heißt Project IGI.
Und das kenne ich nicht.
Und IGI steht für I'm Going In. Das ist so ein Infiltrationsshooter, der wird auch von allen richtig scheiße gefunden. Die meisten mögen den zweiten Teil lieber. Ich habe so mit 12, 13, wie gesagt, dieses Spiel gespielt und ich habe es damals total gefeiert, auch weil es so einer der ersten Shooter war, die ich gezockt habe. Das sieht auch gammelig aus. Ich glaube, es ist von Eidos gewesen. Und ja, ich verbinde damit einfach so viel. Und gerade weil ich so lange gesucht habe, dieses Spiel zu finden, musste das mit rein. Mein Platz 4.
Okay, cool. Ich habe auf Platz 4 den ersten Quake-Teil gewählt, weil das für mich eine coole Fortführung von id Software nach Doom halt war, was Ego-Shooter betraf, und das habe ich eine Weile gezockt.
Kann ich verstehen. Gab es auch die Eiswürfelkanone? Ich glaube, Project IGI war auch von id Software noch.
Ah, cool. Nämlich,
glaube ich, die zweiten. Okay. Muss ich mal also abchecken. Da steckt Wissen drin.
Ja, sehr gut.
Ja, Platz 3. Du hast es gerade schon fast erwähnt, aber bei mir ist es Unreal Tournament 1. Denn das war das erste Spiel, was ich in einem Clan gespielt habe, weil ich offensichtlich ein bisschen Talent hatte. Das ist wahrscheinlich auch das Spiel, was ein Grund für irgendwelche ADHS-Anwandlungen von mir ist, weil da, ich sag einfach nur Deck 16, Low Gravity und Instagip als Mods dran. Jeder, der noch keine Epilepsie hat, hat sie danach. Geiles Spiel, meine Nummer 3.
Ja, sehr schön. Bei mir ist auf der 3 Wolfenstein von 2009 gelandet. Ich hab nie alle Wolfenstein-Titel gezockt, aber noch vor Doom war so einer der wenigen Titel, die auf dem Schulhof kursierten und per 3,5 Zoll Diskette hin und her getauscht wurde, eben Wolfenstein 3D, ja, mit mein Leben und sonstigen Aussprachen. Ja, war einfach genial. Und ich fand halt bei dem Teil von 2009 die Story total geil und die Atmosphäre war ultra krass. Die hat mich sofort in den Bann gezogen und für mich ist es nach wie vor einfach ein richtig geiler Ego-Shooter, Wolfenstein. Von 2009 auf Platz 3.
Ja, das habe ich auch gezockt, fand ich auch richtig gut. Und die alten natürlich auch, obwohl es damals ja noch die Schwierigkeit gab, dann auch die Version zu finden, wo es nicht nur Kreuze waren an der Wand. Aber gut, man hat sie bekommen. Ja, auf Platz 2 ist bei mir ein Teil, der eigentlich gar nicht so populär ist. Die meisten würden den ersten Teil davon ganz hoch hängen und in manchen Toplisten von GameStar und Co. ist der Teil auch Meilen vor diesem. Bei mir ist es aber einfach Call of Duty Modern Warfare 2, weil ich das A, viel länger gezockt habe, sowohl auf LAN-Partys jetzt, als auch den Solo-Player, als auch im Koop auf der PlayStation. Ich habe das Spiel sehr, sehr lange gespielt und ich finde es auch nach wie vor richtig geil, alleine was die Missionen angeht. Großartig. kam auch ein bisschen kontrovers damals weg. Gerade die Mission am Flughafen wird von vielen als etwas kritisch gesehen. Aber ich finde das Spiel einfach als LAN- und Online-Spiel bis heute unerreicht von den Nachfolgeteilen.
Ja, cool. Sehr gut, dass du diese Reihe auf dem Zettel hast. Da hatte ich auch hin und her belegt. Bei mir hat es nämlich eine andere Reihe drauf geschafft. Ich fand den ersten Medal of Honor Teil, als das frisch, also als das rauskam, ja, als zweiter Weltkriegstitel, alter Schwede, das hat mich echt umgehauen und hab Medal of Honor von 1999 eine Zeit lang gezockt. Fand ich ziemlich geil damals.
Witzig, denn die hatte ich überlegt, auch erst mit reinzunehmen, weil ich die ersten Spiele auch da reingepackt habe. Aber ich kann mich noch erinnern, und da war ich dann nämlich von den Spielen erstmal abgefuckt. Das war, glaube ich, weiß nicht, ob es jetzt dritte Teil war oder der vierte. Das war dann Rising Sun.
Ja.
Und den haben sie ja damals komplett wegschneiden müssen, weil es ja kleine Probleme mit dem Land gab, was da im Fokus stand. Und dann ging nämlich, glaube ich, der Kampagnenmodus am Ende nur 4 Stunden. Weil sie das komplett umgeschrieben haben von halt Japan weg. Das war so schlimm, dass ich danach nie wieder Medal of Honor gespielt habe.
Okay, ist der fünfte Teil sogar.
Oder der fünfte Teil ist
ja,
es, okay.
Den habe ich auch dann gar nicht mehr gespielt. Ich kannte nur die ersten drei.
Ja, also das war wirklich eine herbe Enttäuschung damals. Ja, Platz 1 ist bei mir, ich glaube wie bei dir, oder weiß ich nicht, wenig überraschend, bei mir ist Platz 1 Counter-Strike. Betont 1.3. Nicht Counter-Strike 2, nicht Global Offensive, nicht was auch immer da, Source 1.3. Meine Jugend liebe ich bis heute. Kriegt man leider nicht mehr. Muss jetzt leider mit Counter-Strike 2 vorlieb nehmen auf den LAN-Partys. Könnte man über irgendwelche Brücken sicherlich auch noch zocken, aber gut, der Einfachheit halber nimmt man immer die Steam-Variante. Ja. Ein Spiel, was ich unendliche Stunden gespielt habe, was ich auf dutzenden LAN-Partys gezockt habe, wo ich die Maps teilweise im Schlaf ablaufen könnte. Ja, es musste Platz 1 sein.
Verstehe ich. Da ging es dir so wie vielen. Ich habe das nie selber gespielt. Nur ein paar Mal zugeguckt und hatte einfach dann aber nicht das Umfeld, wo ich dazu gebracht wurde. Deswegen habe ich einen anderen Platz 1. Und eigentlich stand da bis vor ein paar Minuten noch Doom drauf, ja, wo ich in gefühlt jeder zweiten Episode erwähne, wie geil das Spiel ist und wie das mich beeinflusst hat. Ich will es hier gar nicht nochmal erwähnen. Und ja, es wäre normalerweise auf Platz 1 gelandet, aber dachte mir, ich nutze mal die Chance und bringe ein anderes Spiel rauf. Auch habe ich nie, muss ich der Vollständigkeit sagen, ja, weil für viele ja Half-Life 1 oder 2 so das nur ein Plus-Ultra-Shooter-Ding ist. Ich habe das leider nie gespielt. Das steht ziemlich weit oben bei mir auf der To-Do-Liste in meinem Leben. Ja, das wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Also das, was ich an positiven Sachen über Half-Life gelesen habe, Hut ab. Ich habe hier einfach ein Spiel raufgepackt, was auch meine Jugendzeit neben Doom oder nach Doom massiv geprägt hat. Ja, ihr merkt schon, ich bin irgendwie oldschoolig unterwegs. 1996 kam Duke Nukem 3D raus und das fand ich so geil, so lustig mit dem Hauptcharakter und seinen coolen Sprüchen und diesen ganzen absurden Geschichten. Ja, Duke Nukem 3D ist es geworden auf meinem Platz 1.
Verständlich. Geiles Spiel gewesen. Ja, Half-Life aber definitiv solltest du nachholen. Habe ich auch erst überlegt, es auf die Liste zu packen, aber es musste leider meiner Wiederentdeckung Project IGI weichen. Aber ja, Half-Life wäre natürlich auch eine sehr, sehr legitime Nennung. Genauso wie Doom hätte es auch locker auf die Liste packen können. Aber da bin ich davon ausgegangen, dass es bei dir mit Sicherheit drauf ist.
Ja, ich, wie gesagt, frisch umentschieden. Ich habe es oft genug erwähnt. Ich muss dafür jetzt nicht nochmal Werbung machen. Und falls es wirklich Leute frecherweise gibt, die das erste Mal uns hören, ja, dann hört euch die anderen Folgen an. Also A, hört euch die anderen Folgen an. B, wenn ihr noch nicht Doom kennt, spielt bitte Doom.
Auf jeden Fall. Große Empfehlung. Ja, da sind wir doch glatt schon am Ende angelangt. Ich finde, man kann, das finde ich als Fazit eigentlich ganz geil, zu Uwe Boll, das kann man ja nochmal eben schnell ziehen. Man kann sicherlich viel Schlechtes finden, wenn man will. Aber wir haben heute, glaube ich, auch ein bisschen was Gutes gefunden.
Ja.
Deswegen verurteilt nichts, was ihr noch nicht kennt. Ich würde jetzt nicht bedingungslos alle Filme von ihm empfehlen, aber ihr habt ja heute vielleicht die ein oder andere Empfehlung zumindest mal rausgehört, wo man reingucken kann, wenn man Fan von A, X oder Y ist.
Muss ich schon husten vor Lachen.
Ja. Also ich würde echt sogar mit einem positiven Resümee hier rausgehen. Also klar, Far Cry. Komisch, warum waren eigentlich meine beiden Projekte scheiße und deine drei eigentlich ganz okay bis sogar ganz gut? Tja. Fantastisch. Ja, ich hoffe, es hat euch irgendwie Bock gemacht, wenn ihr haut gerne mal eure Ego-Shooter Anekdoten und Top 5 gerne in die Kommentare, und wenn ihr Bock auf so eine Kino-Kontrovers-Folge habt, dann haut das auch gerne mal raus. Also irgendwie habe ich dann morbides Interesse dran, aber ich glaube, das ist was wir als Patreon-Exclusive machen müssen.
Ja, eigentlich ja.
Und auch nicht ohne Gäste.
Ja, das stimmt.
Da habe ich übrigens auch schon jemanden, der sich dafür angeboten hat.
Sehr gut.
Ja.
Ja, cool.
Wenn du nichts mehr hast, würde ich mich verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich sag auch Tschüss. Du musst nicht alleine machen, Dennis. Du musst nicht alleine Tschüss sagen. Machen wir zusammen.
Gut. Macht es gut. Schönen Abend.
Ciao. Ciao.